Could you quickly say, talk about how the media covers cyber activists like you?
Yeah, most of the focus has been on what the mainstream form of hacking, like what the folks at Lowell Security do, like what X has done on Bark.gov, you know. And the original meaning of the word hack is simply to use a system in a way its designer didn't intend, to play a clever technical trick. And that goes back to the origins of computer programming. And so when you talk to a computer programmer who's like really in the groove and like writing good code, he'll tell you he's hacking code. That's something that is in some ways very different than hacking or defacing a website, but falls under that rubric of using systems in clever ways. And so, you know, I consider myself a code hacker, but I don't hack websites. I don't DDoS sites. I don't do anything illegal. My wife would kill me.
Ihr hört CRE, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlove und das hier ist Ausgabe Nummer 188 unserer Gesprächsreihe. Und ja, heute tauchen wir mal wieder ein in so ein Thema, wo, glaube ich, ja, sowohl Technik, Kultur und Gesellschaft eine ziemlich große Rolle spielt. Es soll gehen um ja eine konkrete Form des netzpolitischen Aktivismus, noch konkreter gesprochen um eine Gruppe namens Telecomics, und um darüber mal was zu erfahren, begrüße ich Stefan Urbach. Hallo.
Hallo.
Ja, Stefan, was bist du denn eigentlich für einer? Ich meine, bist ja auch so einer, der so ein bisschen soll ich sagen, so ein bisschen ins Netz geboren ist, oder? Kannst du sagen?
Ja und nein. Ich hatte, als ich jung war, viel mit Rechnern gebastelt und gemacht und dann irgendwie 5 Jahre lang gar nicht mehr.
Ja.
Und habe ein anderes Hobby gefunden gehabt. Draußen.
Aha.
Und als ich das nicht mehr ausüben konnte, bin ich wieder zurück an den Rechner.
Ja. Ja, ich glaube, so eine Pause kann auch mal ganz gut tun. Ich hatte das auch mal. War nicht so lang.
Ich war völlig schockiert, was Rechner alles plötzlich können.
Gut, aber du bist auch schon relativ früh so mit der Materie zusammengekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also das fing an, dass mein Opa mir irgendwie davon Dinge erzählt hat. Der war Ingenieur und hat von der Zuse geschwärmt. Und das hat mein Interesse geweckt. Dann mein Bruder hatte vor mir einen Rechner, einen C64er.
Ja.
Habe ich dann auch gekriegt. Da hat mein Bruder einen Amiga 500 gehabt, den habe ich danach gekriegt. Da hat er seinen ersten 286er gehabt. Und dann habe ich irgendwann mir ein Pentium gekauft.
Also Ende 80er, Anfang 90er
genau.
Jahre hat sich das alles abgespielt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, und dann kam die große Pause.
Mhm.
Und dann ging es, nachdem ich das Hobby nicht mehr ausüben konnte, wieder weiter mit Rechnern. So, hey, da habt ihr noch mal Technik gehabt. Guck, ob die noch geht.
Aber war denn das auch gleich von vornherein so ein politisches Thema für dich?
Nee, das war erstmal vor allem erkennen, was kann ein Rechner überhaupt. Also früher habe ich natürlich viel gespielt.
Ja.
Die alten Adventure, ich liebe sie heute noch. Und eigentlich erst nach meiner Pause habe ich so richtig begriffen, was Vernetzung eigentlich heißt und was es heißt, irgendwie online zu gehen. Und das war halt dann sehr, ja, sehr groß für mich und eine völlig neue Welt.
Was heißt es denn, online zu gehen?
Ja, online zu gehen heißt es, seinen Horizont zu erweitern vor allem. Das heißt es, eine neue Welt zu erreichen, in der man unglaublich viel Kunst, Kultur, Musik und auch Schwachfug finden kann. Und die Mischung macht's halt. Also es ist diese Mischung, die es sehr interessant macht. Ich hatte einen Online-Zugang über CompuServe, also so einen echt furchtbaren. Aber
auch einen echt frühen.
Das auch, ja.
Mhm.
Und habe dann da aber... als dann irgendwann der CompuServe-Internet-Dialer rauskam man ins echte Internet durfte damit. Unglaublich tolle Sachen für mich gefunden. Irgendwie die ersten Foren habe ich entdeckt und konnte mich da dann damals auch über Star Trek austauschen und dann auch über andere Dinge. Und das war ja einfach eine neue Welt. Und das hat mich aus meinem Dorf rausgelassen, in dem ich gewohnt habe.
Hm. Das war auch eins. Also war jetzt so, war auch ein richtiges Dorf.
Das war so ein richtiges Dorf, ja. Hm. Das war so ein Dorf mit Bauern und Kühen und Traktoren und total geil eigentlich zum Aufwachsen, halt viel Felder außenrum. Mhm. Aber man kommt halt gedanklich nicht raus. Das ist halt doch sehr
eingeschränkt.
Ja. Und da hat mir das Netz geholfen, erstmal das zu erkennen, dass da draußen noch viel mehr ist als mein Dorf.
Ja.
Und das war dann einfach so dieser Schritt: so, hey, das ist wichtig und das funktioniert und es ist großartig.
Und es gibt Gleichgesinnte.
Das kommt noch erschwerend hinzu. Die haben die gleichen verrückten Hobbys wie man selbst. Damals alter Rollenspieler.
Ja.
Auf dem Dorf, oh mein Gott. Das ist doch der Verrückte. Sie hatten nicht ganz Unrecht, aber das muss man ja nicht sagen.
Ja.
Ich hatte irgendwie dann E-Mail-Bekanntschaften. Das war, vorher hatte ich Brieffreunde, dann hatte ich plötzlich E-Mail-Freunde. Man hat sich wirklich E-Mails hin und her geschickt, so richtig lange. Also heute kriegt man ja kaum noch eine lange E-Mail. Heute macht man das ja irgendwie
mit Brieffreundschaften. Ich meine, das gab's ja auch also vor dem Internet.
Ja, genau, hatte ich ja auch.
Nur, dass man halt das normalerweise eben zu Papier gebracht hat.
Genau, und heute habe ich übrigens wieder Brieffreundschaften.
Ja, das ist dieser Retro-Effekt, ne?
Naja, vor allem so hinsetzen und einen Brief schreiben ist was völlig anderes als eine E-Mail tippen.
Das stimmt. Womit schreibst du dann?
Der Hand und einem Füller.
Mit einem Füller, ja, das wollte ich wissen.
Auf Briefpapier.
Ja, Füller.
Aber den Füller habe ich seit meiner Banklehre.
Aha, okay, gut. Also dann hatte ich das Internet befreit und dann hast du eine Banklehre gemacht?
Nee, vorher habe ich studiert Deutsch und Geschichte auf Lehramt für Gymnasium und habe das dann sein lassen, weil ich arbeiten musste.
Ja.
Dann habe ich im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, eine Banklehre gemacht zum Bank- und Sparkassenkaufmann. Und habe dann auch in dem Beruf gearbeitet. Und habe dann immer gesagt, fuck it, ich gehe jetzt zu AOL. Und habe dann bei AOL gearbeitet.
Warum nicht bei der Bank? Ist doch,
die bezahlt doch schlechter.
Echt?
Ja.
Ausgerechnet die Bank?
Also so als frisch gelernter.
Also schlechter als AOL sozusagen.
Die zahlt auch schlechter als AOL und AOL zahlt schon nicht so gut.
Ja, damals zumindest, ne?
Heute zahlen die immer noch nicht wirklich besser.
Hm.
Also das wird auch nicht wirklich besser mehr, glaube ich. Und ich glaube, AOL hat eh noch vielleicht 3 bis 4 Jahre.
Okay, also du bist dann sozusagen ins Internet abgetaucht. Aber war das dann, ich meine, war dir dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie klar, dass das Netz für dich auch so eine politische Dimension darstellt? Oder ist es einfach nur so ein Ding, mit wo man super seine Brieffreundschaften pflegen kann und
das war erstmal nur ein Ding.
Rollenspiele spielen kann.
Das war erst mein Ding, wo man seine Brieffreundschaften pflegen kann und Rollenspiele spielen kann. Bis dann 96 Felix Somm verurteilt worden ist von CompuServe. Dieses unsägliche Urteil in München damals, wo Felix Somm wegen dem Zugang zu kinderpornografischen Schriften verurteilt worden ist, den ein Nutzer über CompuServe hatte.
Und Felix Somm selber war Mitarbeiter bei...
Das war der Geschäftsführer von CompuServe Deutschland. Und der wurde dann verknackt dafür. Also selbst der Staatsanwalt hat auf Freispruch plädiert. Und der Richter hat das aber alles irgendwie nicht gelten lassen und hat den dann verknackt. Mhm. Und das war halt völlig bizarr. Also das hatte ich in meinem Rechtsverständnis habe ich überhaupt nicht verstanden, wie der Mensch, der nur die Infrastruktur baut, was ich damals auch überhaupt nicht so genannt habe,
ja,
für das, was andere Leute damit tun, bestraft werden kann. Das war aber so der erste Schritt, wo ich dachte, da läuft was schief, da passt was nicht. Gut, ich war 16, hatte bunte Haare und hatte dann irgendwie so linksanarchistische Ansichten damals noch. Das hat aber irgendwie so zum ersten Mal so richtig so gezeigt, hey, da läuft was schief. Also das war für mich völlig ein Skandalurteil.
Mhm.
Sehe ich auch heute noch als Skandalurteil an.
Nicht nur für dich. Ne?
Ja, es hat ein Leben zerstört von diesem Herrn Somm. Und das war so ein erster Berührungspunkt mit Politik und Netz. Das war das erste Mal, dass ich da diese Verknüpfung gemacht hatte. Und dann in NRW die Sperrverfügung, die kam ja kurz darauf, die ersten. Auch, was machen die da? Das geht doch nicht, was die da tun. Das ist doch alles kaputt. Das funktioniert so nicht. Und da fing ich an, mir auch Gedanken über das Netz zu machen. Und dann hatte ich halt dieses andere Hobby plötzlich. Und
über das wir jetzt nicht reden werden?
Nein, das ist auch nicht spannend.
Nicht relevant.
Nein, das ist nicht relevant. Und hab dann auch da natürlich über Netzpolitik und dergleichen nichts mitbekommen. Und im Endeffekt richtig tief wieder eingestiegen bin ich in dieses netzpolitische Ding, auch mit Zensur oder wie viele andere auch. Ich habe halt vorher zu Hause auf lokaler Ebene versucht, Jugendpolitik mitzugestalten. Und dann kam Frau von der Leyen mit ihren Sperrideen.
Ja.
Und das hat mich dann endgültig wieder politisiert, also auch was Netzpolitik betrifft. Weil bis dahin war auch das Netz für mich ein Werkzeug. Also ich habe es viel benutzt als Werkzeug und plötzlich
ich will einem jemand das Werkzeug wegnehmen.
Genau. Und das hat mich dann also endgültig wieder politisiert.
Aber jetzt hast du ja da so ein bisschen eine weitere Karriere eingeschlagen, indem du mit anderen Leuten zusammengekommen bist, die dann später die Gruppe Telecomics ausgerufen haben, oder hieß es schon so, als du dazu kamst?
Als ich dazu kam, hießen sie schon so.
Wo ist das gestartet?
In Schweden.
Wie so häufig?
Wie so häufig kommen die tollen Sachen aus Schweden.
Ja.
In Gothenburg bei einer Konferenz sagte ein Vortragender, jemand müsste mal eine Gruppe gründen, die Netzpolitik gestalten will. Und dann haben es halt welche gemacht.
Wobei es ja nicht so war, dass es jetzt keine Gruppen gegeben hätte, die versucht haben, Netzpolitik zu gestalten.
Ja, es ging aber
gerade in Deutschland.
Ja, aber in Schweden ist es ziemlich leer gewesen.
Ach so, Rothenburg in Schweden?
Gothenburg in Schweden,
Gothenburg. Alles klar, ich dachte jetzt schon.
Gut. Und da haben sich dann die Jungs und Mädels zu Telecomics zusammengeschlossen und haben angefangen mit Netzpolitik in Schweden und auf Europaebene. Damals das Telekom-Paket, iPred und solche Dinge, und da haben es wurde analysiert, es wurde den Gruppenmitgliedern, was da eigentlich drin steht, was das für Implikationen hat. Es wurde Abgeordneten mitgeteilt, Ministerien wurden angeschrieben. Und es war so ein politischer Körper. Und ich bin im Zuge meiner Recherchen zu ACTA, dem Anti-Counterfeiting Trade Agreement, auf Telecomics gestoßen und bin dann da hängen geblieben. Weil damit haben wir uns auch beschäftigt bei Telecomics, mit ACTA. Das haben wir auch auseinandergenommen, haben versucht, Dokumente zu finden, haben die Leaks uns genau angeguckt, haben die Diffs gemacht dazu, zwischen verschiedenen Versionen. Und war einfach großartig, weil wenn es nicht um Kritik ging, ging es um Kätzchen.
Aber wie hat sich das dann, ich meine, wenn sich die Gruppe in Schweden gebildet hat, dann wird sie sich ja doch vor allem erstmal auf Schweden konzentriert haben.
Schwedische und europäische Netzpolitik. Also das war schon immer auch ein offener Körper, also eine offene Gruppe. IRC-Server, gab es einen Chatraum drauf und das war der Telecomics-Raum. Und der stand immer offen für jeden. Also wird auch nicht einfach jemand zurückgewiesen, nee, du darfst nicht. Das ist eine ganz offene Gruppe.
Du darfst nicht was?
Ja, nicht mitmachen, kennt man ja oft genug.
Ja.
Ja, ist bei uns nicht.
Okay.
Darf jeder mitmachen.
Wie muss man sich jetzt diese Organisation vorstellen? Also wie viele Leute tun da real was? Meistens ist es doch so, dass es dann doch immer an sehr wenigen hängen bleibt.
Es hängt an sehr wenigen momentan. Jetzt ganz akut mit Syrien sind beschäftigt so vielleicht 8 bis 10 Leute und mit allem außenrum vielleicht noch 15 weitere.
Warum heißen die eigentlich so? Ich meine, Telecomics klingt ja jetzt nicht unbedingt das Erste, was man jetzt nicht denkt, also nicht das Erste, woran ich denken würde, wäre Netzpolitik, wenn überhaupt.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum Telecomics so heißt.
Also man hat einfach den Namen toll gefunden.
Ich vermute fast, hat irgendjemand irgendwelche Pilze gegessen.
Ja gut, lassen wir das offen.
Ja.
Aber du bist jetzt quasi einfach über IRC dazugestoßen, jeder war eingeladen und hast gesagt, hier, was ihr macht, finde ich interessant, und dann war sozusagen ACTA, also dieses geplante, weitgehend geheim gehaltene internationale Handelsabkommen zur Verfolgung von allem möglichen Urheberrechts- und Markenrechts-Klimbim, was ja immer noch drohend im Raum steht.
Ja.
Was heißt, ihr habt da Dokumente zusammengetragen? Ich meine, die Dokumente waren ja in dem Sinne, es war ja weitgehend nicht öffentlich, also es wird ja da extrem versucht, die Dinge geheim zu halten.
Genau.
Wo kriegt man dann diese Dokumente her?
Man kriegt die Dokumente von Leuten, die für die verschiedenen Delegationen arbeiten. Also wir haben damals schon Leaks veröffentlicht.
Mhm.
Wir haben andere Leak-Quellen gefunden und dann halt die Dokumente auch verglichen. Es gab, glaube ich, bis heute, ich glaube, 50 verschiedene Versionen des Vertrags. Also des ACTA-Vertrags. Und immer wenn ein neuer, größerer Leak kam, haben wir halt dann die Diffs gemacht. Oder was hat sich geändert zwischen den vorherigen Versionen? Meistens war es halt nach diesen Runden, wo sich die Unterhändler getroffen hatten, kam meistens irgendwo wieder ein Leak einer größeren Version raus. Und wir haben es dann immer wieder aufs Neue analysiert, neue Kritik formuliert, Abgeordnete angeschrieben auf europäischer Ebene, in den verschiedenen Nationalstaaten. Auch die mexikanischen Abgeordneten haben wir angeschrieben. Wir hatten damals noch viele mexikanische Mitglieder auch. Bei Mexiko ist es ein durchaus größeres Thema als in Deutschland.
Warum?
Weil da eine ganze Industrie hinten dran hängt, die ACTA haben. Also auch ganz offen dafür wirbt für ACTA, weil in Mexiko ist die größte Seifenoperproduktion in spanischer Sprache.
Oh.
Ja. Also in Mexiko werden die meisten spanischsprachigen Seifenopern erstellt. Und die Sendekonzepte werden einfach nachgedreht. Also es gibt einfach dann in anderen spanischsprachigen Ländern einfach Firmen, die das nachdrehen, weil es billiger ist, als die Lizenz zu kaufen.
Mhm.
Mit ACTA könnte man das erfolgreich oder erfolgreicher verfolgen.
Ja, verstehe.
Und deswegen will die mexikanische Regierung ACTA haben und hat da sehr extrem, sehr krass dafür Arbeit betrieben, auch mit Werbekampagnen dafür.
Mhm.
Und dadurch hatten halt auch viele Mexikaner.
Okay, das heißt, Telecomix hat sich eigentlich mehr eines Themas angenommen und es dann soweit internationalisiert, wie das Thema es verlangt hat.
Ja.
Jetzt gar nicht so sehr, dass man sich so als schwedische Gruppe verstanden hat oder primär so als europäische Gruppe, sondern es gab halt einfach nur diese Feststellung aus einer schwedisch-europäischen Perspektive, dass jetzt hier was im Busche ist, was einem, ne, wo man jetzt sozusagen nicht einverstanden ist, und dann verfolgt man das und trägt es aber dann im Zweifelsfall sogar in andere Kontinente hinein.
Ja, und das funktioniert auch sehr gut eigentlich. Also wir sind gut vernetzt mittlerweile.
Das heißt, eigentlich hat sich die Gruppe extrem schnell verinternationalisiert.
Ja, also es waren wirklich, bei der Gründung waren das irgendwie 5, 6 Schweden.
Mhm.
Und das ist halt nicht mehr so. Ja. Also das ist, die sind zwar immer noch da, aber es
sind
nicht die einzigen.
Und gibt es da irgendwie so eine Entscheidungsstruktur, gibt es da irgendwie, ich meine, das ist immer das Problem, nicht wahr? Wenn so Gruppen aus ihrem ursprünglichen, Struktur herauswachsen und dann Leute, Macht in Anführungsstrichen delegieren sollen oder zumindest Entscheidungen und Strategien und die Entscheidung darüber, was machen wir eigentlich, ne? Welche Mittel heißen wir gut, was sind so unsere Methoden etc., das ist ja dann eigentlich immer genau der Moment, wo es extrem schwierig wird für solche Gruppen.
Das ist auch bei uns hin wieder schwierig, wir sind eine Duocracy, wer macht, hat recht.
Mhm.
Aber immer nur im Rahmen von dem, was die Idee Telecomix vorgibt. Und die Idee ist halt, dass wir für freie Meinungsäußerung kämpfen, dass wir für ein zensurfreies Netz kämpfen und dass wir alles gewaltfrei machen.
Ja.
Also wir würden auch niemals zu Gewalt aufrufen mit einer Aktion. Und das ist halt die Idee Telecomix. Also wir lassen uns nicht von Parteien vereinnahmen, wir lassen uns nicht von NGOs vereinnahmen dafür. Die Versuche gab es durchaus. Wir werden nicht anfangen zu sagen, dass irgendjemand der Chef oder der Leiter von Telecomix ist, den gibt es nämlich nicht. Es ist halt ein IRC-Kanal, der halt irgendwie das entscheidet. Man diskutiert halt kurz über ein Thema. Also ich habe hier eine Idee, ich bringe die jetzt ein und dann diskutiert man kurz drüber und macht dann einen neuen Kanal auf, um es dann darin auszuarbeiten. Damit den Hauptkanal nicht damit zu spammt.
Ja.
Und entweder kommen Leute mit und helfen, oder aber es ist anscheinend eine schlechte Idee.
Ja.
Und man ist allein in dem Channel und kann es vergessen.
Das hat natürlich auch Vorteile, ne? Weil man ja auch gleich merkt, ob ob man sozusagen Mitstreiter findet.
Genau. Und wir sind halt dadurch auch recht schnell und flexibel. Wir können recht schnell reagieren.
Ja.
Und das ist unser Vorteil. Wir sind schnell.
Was heißt schnell? Schnell geht das. Hast du mal ein Beispiel für so eine neue Idee, die einen neuen Kanal erfordert hat und wo dann auch Leute bereit waren, in einem weiteren Kanal mit zu diskutieren?
Ja, das war, als in Ägypten das Netz abgeschaltet worden ist und wir keine Nachrichten mehr bekommen haben aus Ägypten. Und,
also jetzt Anfang 2011.
Genau.
Der arabische Frühling.
Wie so schön heißt.
Wie er noch genannt wird. Ja.
Ist ja bald schon Winter.
Ja gut, aber wir alle wissen, was los war. Wobei jetzt in Tunesien ging es ja eigentlich los. Also Tunesien hatte in dem Sinne noch keine Auswirkungen gehabt?
Nee, noch nicht, weil da haben wir noch Informationen bekommen. Da haben Nachrichten zu uns rübergeschwappt. Man konnte es verfolgen, wunderbar. Mhm. Tunesische Blogger konnten sich austauschen. Also Informationen sind geflossen.
Ja.
Das war in Ägypten ja nicht mehr der Fall. Da hat der Mubarak dann im Anfall von Wahn gemeint, ich schalte jetzt mal das Netz ab.
Ah, ja.
Lass es abschalten und es war halt tot. Da kam halt nichts mehr aus Ägypten raus an Informationen.
Okay, also wir reden jetzt konkret über den Moment, wo sie der Meinung waren, gegen diese Proteste auf dem Tahrirplatz und in anderen Teilen Ägyptens und Kairos natürlich auch. Jetzt müssen wir quasi die Kommunikation vollständig unterbinden und da uns nichts Besseres einfällt, wie wir das irgendwie kontrollieren sollen, schalten wir es einfach ganz ab.
Genau, das war der Plan. Also vorher ist schon das Handynetz abgeschaltet worden.
Aber war denn jemand von euch zu dem Zeitpunkt wirklich auch dran an diesen Informationen? Ich meine, okay, Tunesien, man hat das so beobachtet. Habt ihr es auch wirklich schon jetzt als Gruppe verfolgt oder gab es einfach nur so Einzelne, die es interessant fanden?
Wir haben es als Gruppe verfolgt und haben die Nachricht noch aggregiert und weiterverteilt, haben Quellen zu den Nachrichten auch gesucht. Also das ist ja, wir finden ja Quellen immer total wichtig.
Mhm.
Also nicht einfach nur eine Behauptung rausschmeißen, sondern die Quelle dazu, sei es ein Video, sei es ein Fernsehbeitrag, ein Blogbeitrag, was auch immer. Und das ging halt nicht mehr. Und dann haben wir diskutiert, was machen wir? Das Netz ist weg. Und dann kam wir auf die Idee, machen wir das mit Modems. Lasst uns Modem-Dial-In-Points bauen.
Ja.
Kurz drüber gesprochen, klingt gut, neuer Kanal aufgemacht, rein. Über Konfiguration gesprochen, technische Details, wie machen wir das jetzt? Und dann 4 Stunden später lief der erste Server, auf dem man sich über eine Telefonnummer einwählen konnte und danach Internet hatte. Also das war
quasi wie in den guten alten Zeiten. Ja?
In den guten
heutzutage
alten Zeiten.
Nimmt man das ja irgendwie gar nicht mehr so sehr wahr. Ne? Internet kommt aus der Dose und zwar mehr oder weniger direkt. Man muss da zwar noch was ranbammeln, aber
ja.
Es ist nicht so wie früher, dass man erstmal den Weg über das Telefonnetz suchen muss, sondern der Internetanteil im Telefonnetz hat sich so weit schon an einen herangekrochen, dass es irgendwie immer da ist und man hat vor allem, auch wenn das jetzt technisch natürlich auf der niedrigsten Ebene nach wie vor so ist, man muss sich in dem Sinne nicht mehr einwählen. Also man kann zumindest üblicherweise sein Netz einfach immer anhaben.
Genau.
Das war ja vor einigen Jahren noch eine
völlig undenkbar.
Völlig absurde Idee. Also für manche war das eine völlig absurde Idee. Für mich war das persönlich jetzt noch nie eine absurde Idee. Aber man gewöhnt sich ja schnell daran. So.
Ja.
Ihr habt quasi wieder die 90er Jahre aufgerufen, zumal es natürlich jetzt nicht so ist, dass in Ägypten überall DSL existiert.
Nee, in Ägypten existiert viel ISDN.
Ja.
Aber auch noch viel analoge Leitungen.
Das heißt, die Leute hatten diese Modems ohnehin und haben sich eigentlich lokal eingewählt.
Die haben wir auch fast alle noch. Und zwar, wenn unser Notebook nicht älter als ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ist, hat es noch meistens, außer es ist von Apple,
ja,
eine Modemdose hinten drin. Wenn ich heute einen Dell-Laptop kaufe,
ja,
hat das immer noch einen Modem drin.
Wirklich?
Ja.
Gute Güte.
Ja, das gut, ist die Dose, die keiner benutzt.
Ja, okay, gut. Aber das muss man sich jetzt auch mal klar machen. Also da war es sozusagen auch noch nicht nur jetzt vorhanden, ja, es war jetzt nicht nur eingebaut, sondern auch im aktiven Gebrauch.
Genau, in Benutzung.
Sodass sich eigentlich für die Leute in dem Moment das nur so weit geändert hat, dass sie eine andere Telefonnummer anrufen.
Ja, aber die mussten wir auch runterbringen, die Nummern.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich meine, jetzt allein nur so einen Server irgendwo aufzusetzen und wie bringt man jetzt in ein Land, was kein Internet hat, diese Nachricht?
Naja, sie haben Faxgeräte und wir können faxen.
Und wohin habt ihr es dann gefasst?
Wir haben aus dem Google Cache Nummern von Elektroläden, Computerläden, Bibliotheken, wissenschaftlichen Instituten Hotels und einfach wild gestreut.
Hm.
Und halt oben drauf ein nettes To Whom It May Concern.
Ja.
Und haben es verteilt.
Ganz, das heißt, ihr habt einfach so eine DIN A4-Seite da mit der Information, ach übrigens, falls ihr gerade zu wenig Internet habt, hier könnt ihr ja mal anrufen und so weiter.
Da gibt's welches.
Und das sind hier eure Login-Parameter, tralala.
Genau.
Musste man da auch ein Passwort angeben? Oder?
Ja, schon drauf. Passwort Telecomics, Username Telecomics. War recht einfach.
Okay.
Und wir hatten auch alle aufgerufen, die auch da ins bereitstellen wollen, diese Username-Passwort-Kombination zu benutzen.
Mhm.
Sodass wir nachher einfach eine lange Liste Nummern hatten und drunter einmal die Login-Daten.
Und wart ihr jetzt, habt ihr irgendwelche Erkenntnisse, ob ihr da wirklich die Ersten wart, die das getan haben? Gab es noch andere Einwahlpunkte, die jetzt von anderen Gruppen im gleichen Maße bereitgestellt wurden?
Wir waren die Ersten wohl. Also wenn man auch danach googelt, nach irgendwie Modems und Ägypten, kommt eigentlich nur Telecomics und dann noch das FDN, das French Data Network. Das sind ein paar Jungs aus Paris.
Ja.
Die betreiben eigentlich ein Bulletproof Hosting. Also die interessieren sich nicht für Hadoopi zum Beispiel. Die haben dann auch noch ihren Modempool freigegeben und haben uns die Nummer mit verteilen lassen. Also ja. Die haben sich aufgrund unserer Aktion da angeschlossen. Genauso wie der Provider 4XS aus XS4All aus den Niederlanden, der hat das auch gemacht. Und der Verein Free.de aus dem Ruhrpott.
Mhm.
Die haben auch ihren Modempool hochgefahren und uns die Einwahldaten gegeben.
Ist ja schon mal gut zu wissen, dass es diese Modempools überhaupt noch gibt.
Ja, sie fressen unglaublich viel Strom, eigentlich will die keiner mehr betreiben.
Ah, wirklich?
Ja. Also sie sind so eine Maschine, wo die ganzen Modempools drin sind, das ist 20 Jahre alte Technologie.
Ja, ja.
Stromsparen ist nicht wirklich angebracht gewesen.
Ja.
Und ja, unglaublich teuer im Betrieb. Plus ein Multiplex-Anschluss, bei gibt es momentan nur die Telekom, die das macht, also die mehrfachen analogen Leitungen auf einem Anschluss legen, die kosten unglaublich viel Geld.
Ja, aber man muss ja jetzt, also in Deutschland braucht man ja keinen analogen Anschluss, um analoge Anrufe entgegenzunehmen. Man kann das ja auch genauso wie ISDN machen.
ISDN nicht mit Multiplex-Anschluss, nicht richtig gut. Also es ist mit analogen Anschlüssen echt besser.
Weil es da nicht die entsprechende Hardware für gibt,
ja.
Oder was?
Ja.
Wirklich?
Ja, es gibt ISDN-Einwahlpunkte,
ja.
Punkte.
Gut, aber man kann ja darüber auch dann, okay, das muss natürlich auch entsprechend bestückt sein.
Genau.
Ja. Ah ja, okay, verstehe.
Und
was für eine Kapazität habt ihr dann jetzt konkret so bereitstellen können? Also wie viele Einwahlleitungen konntet ihr gleichzeitig bereitstellen?
300 Stück.
300
Stück. Das ist nicht so viel für ein Land.
Das ist aber
auch
schon mal ganz ordentlich.
Genau.
Wo, also das umfasst jetzt auch XS4All und die anderen? Oder
genau,
war das jetzt nur
umfasst
also
die auch dazu.
So alles, was sozusagen jetzt sich daran beteiligt
genau,
hat.
Genau, also XS4All und FDN hatten zusammen, ich glaube, 80 Leitungen knapp, plus die 20 aus dem Pod, also 200 von Privatpersonen ungefähr.
Ah, okay, private Leute, die dann einfach gesagt haben, hier, zack, ich habe auch noch eine Leitung, warum
genau,
nicht?
Genau, gebe ich her.
Okay, cool.
Ja.
Na,
und auch aus der ganzen Welt.
Und gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie viele davon auch gleichzeitig genutzt wurden?
Wir haben eine Philosophie bei Telecomics, nicht zu loggen, außer am Anfang, um zu überprüfen, ob die Dinger funktionieren.
Ja.
Das FDN konnte sie nicht abschalten. Die haben uns geteilt, es waren zu 85% ägyptische Nummern, die bei ihnen angerufen haben. Mhm. Also die Nummern waren ja öffentlich, konnte ja jeder benutzen.
Ja, ja, klar.
Aber zu 85% waren es ägyptische Nummern. Und also ich habe auch einen Server betrieben. Das waren auch die ersten 10 Anrufe, habe ich mir angeguckt, wer das denn macht. Das waren auch überwiegend Ägypter. Kleiner Spaß am Rande. Einer hat dann auch so den How I Met Your Mother runtergeladen. Ich vermute, der Torrent-Client war noch an im Hintergrund. Aber ich fand das gut.
Ja.
Und ja, also das insgesamt war schon eine überwiegende Nutzung durch ägyptische Bürgerinnen und Bürger da.
Okay. Aber was ist jetzt dein Gefühl, wie viele Leute da davon wirklich real Nutzen gezogen haben?
Real Nutzen gezogen haben davon, ich glaube, fast jeder, der es benutzen konnte, denn er war in dem Augenblick wieder frei zu sagen, was er möchte, egal zu wem. Und als Beispiel, was für mich am meisten getroffen hatte, also auf einer emotionalen Ebene, war die Mail, nachdem der ganze Kack da vorbei war in Ägypten, von einem jungen Mann, der uns eine Dankes-E-Mail schrieb, dass er über unsere Infrastruktur seinen Eltern in London eine E-Mail schreiben konnte, dass es ihm gut geht. Und dafür haben wir das gemacht, genau dafür.
Ja. Was war denn so euer Eindruck? Ich meine, es gab ja gibt es auch immer noch, was diese ganze arabische Revolution, insbesondere die in Ägypten betrifft, viel Diskussion darüber, welchen Anteil das Internet an diesem Aufstand gehabt hat.
Ja.
Wie schätzt du das ein?
Ich habe da eine gespaltene Meinung. Einerseits finde ich das, möchte ich es gern glauben, weil man es gern glauben möchte.
Ja.
Andererseits habe ich aus den Gesprächen mit den Leuten einfach festgestellt, nö. Also in Ägypten nachdem das Netz aus war, sind die Leute aus ihren Häusern raus, weil sie sauer waren, weil sie ihr Netz wieder haben wollten.
Ja.
Es war nicht mehr vorhanden, sie konnten nicht mehr online gehen, sie waren sauer und sind deswegen noch mehr auf den Tahrirplatz geströmt.
Also sozusagen eher der Entzug des Internets
hat dazu geführt.
Naja gut, aber bis zu dem Zeitpunkt gab es ja schon den Protest.
Genau, den Protest gab es schon.
Und es ist halt auch die Frage, hätte sich dieser Protest so überhaupt finden können? Also ich denke, so eine der Thesen, die im Raum stehen sind, ist ja ganz unzweifelhaft, dass es schon immer viel Unzufriedenheit gegeben hat,
ja,
mit der Ist-Situation. Und das mag viele Jahrzehnte zurückgehen, nur das Problem ist, man stellt sich halt erst gegen das, was einen unterdrückt, wenn man das Gefühl hat, dass genug andere mitziehen und derselben Meinung sind. Und natürlich ist ein Teil einer Staatspropaganda oder welcher Propaganda auch immer dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, alle sind dafür, alle geht's gut, hier gucke mal, nationaler Feiertag, 100.000 Leute in der Straße, alle jubeln und halten irgendwie das Gesicht unseres lieblichen Führers hoch und so. Und auch wenn man irgendwie weiß, dass da irgendwie Druck dahinter ist, du kannst ja halt nicht direkt ausrechnen, wie viele sind jetzt hier gezwungen und wie viele sind vielleicht wirklich einfach so hirngewaschen, dass sie da einfach mitziehen.
Ja.
Und ich denke, dass es dazu beigetragen haben mag, die Nutzung von Facebook und anderen sozialen Netzwerken, also generell einfach diese Kommunikation mit dem Internet, so wie du das ja mit dem Dorf vorhin auch so schön geschildert hast.
Schneller,
ja?
Halt.
Du machst, du schaltest das Internet ein, du bist irgendwie in der Kommunikation und auf einmal merkst du, da draußen sind ja noch Leute, die denken ja genauso wie ich bin ja gar nicht so anders. Und in gewisser Hinsicht kann ich mir sehr gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so eine ähnliche Katalysatorfunktion grundsätzlich in den letzten Jahren gegeben hat mit dem Netz und dass es eben jetzt nur zu so einer Kulmination kam.
Also ja, die gibt es, aber also natürlich, die Menschen tauschen sich aus. Wenn wir uns gucken in Ägypten, die Aufstände sind vor allem wegen der Korruption entstanden.
Mhm.
Also nicht mal gegen den Präsidenten, sondern wegen der Korruption.
Im System.
Im System an sich.
Ja.
Die ersten Demonstrationen auf dem Tahrirplatz waren Antikorruptionsdemos.
Mhm.
Das hat sich dann gewandelt, als unter anderem ein junges Mädchen von Sicherheitskräften vom Platz gezerrt worden ist, in der Seitengasse geschlagen worden ist, sie daraufhin ein Video online stellte, wo sie sich laut darüber beschwerte, dass keiner der Männer da war, sie zu beschützen. Und sie und ihre zwei Freundinnen gehen morgen wieder demonstrieren und wenn sie echte Männer sind, kommen sie mit und passen auf sie auf.
Mhm. Wow.
Ja, also das solche Botschaften verbreiten sich halt schnell.
Ja.
Oder schneller. Diese Viraleffekte haben wir jetzt endlich. Es ist halt keine Facebook-Revolution im Sinne, wie es oft propagiert wird, sondern es ist einfach eine Nachrichtenrevolution. Die Leute können Nachrichten austauschen. Die Plattform ist aber erstmal völlig egal. In dem Fall ist es halt Facebook, weil das können die Leute bedienen.
Mhm.
Und wir haben es halt als Nerds nicht hinbekommen, einfach mal schönere oder bessere Plattformen zu bauen, die man benutzen kann. Wenn ich einer von denen wäre, würde ich auch das benutzen, was ich verstehe, was ich bedienen kann.
Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Facebook nicht unbedingt, dass da keine Nerds beteiligt gewesen sind. Ne? Also man könnte auch sagen, Facebook ist so das Erste, was die Nerds mal hinbekommen haben, was sie alle benutzen.
Oder
wobei
so,
ich würde sogar sagen, es ist das Zweite. Das andere hast du nämlich eigentlich auch schon genannt. Das war seinerzeit dieses AOL.
Mhm.
Ich meine, AOL ist seinerzeit auch genauso ausgebuht worden, so von den Eingesessenen, so ach, hier Internet für die Dummen und so.
Mhm. Ja,
aber die Dummen waren dann halt doch sehr glücklich, weil auf einmal war nicht mehr alles so furchtbar technisch und super kompliziert, sondern eigentlich war auch da der Ansatz das gleiche. Ne? Man präsentiert so quasi so ein integriertes Portal, wo die wesentlichen Kommunikationsfunktionen, sprich hier Mail,
Chat,
Forum, Chat etc., alles irgendwie mit drin ist und es geht dann halt. Ne? Und
genau.
Dass man dann nicht wahrnimmt, dass das Internet theoretisch noch mehr bereitstellt, wenn man doch schon eigentlich alles hat, das ist ja auch nachvollziehbar.
Das gleiche Problem haben wir mit Facebook ja heute auch.
Mhm.
Aber genau. Das ist, glaube ich, auch eine andere Diskussion.
Ja gut, aber spielt natürlich hier schon mit rein, um das auch einfach, weil es ist, man ist immer schnell dabei, bei Facebook so eine negative Konnotation mitschwingen zu lassen, wenn es jetzt, sagen wir mal, hier um die eingefleischten Netzbenutzer geht.
Mein Problem ist einfach nur, dass wir es nicht schaffen, das Netz so zu gestalten, dass man eben gerade nicht mehr so ein geschlossenes System wie Facebook oder AOL braucht. Das ist das, was mich immer stört. Genau, dass wir es nicht schaffen,
alles noch zu komplex.
Das nicht bedienbar zu machen für die meisten Menschen. Das ist meine Kritik an dem Ganzen.
Die teile ich auch vollständig.
Und, das freut mich.
Ja, das ist ja,
also auch so ein Forensystem ist nicht trivial zu bedienen, nach wie vor nicht. Und das ist halt in Facebook einfach gelöst. Da funktioniert es.
Genau.
Punkt. Und ja, das ist halt, also es hätte jedes System sein können, das eine breite Akzeptanz genießt, wo ich Nachrichten austauschen kann. Also es war jetzt halt, momentan ist es halt Facebook, deswegen haben sie es benutzt.
Genau.
Die cooleren Kids haben dann Twitter benutzt. Und das ist halt wirklich so, das sind die cooleren Kids gewesen, die Twitter benutzt haben. Um halt auch dann schnell Nachrichten auszutauschen. Wenn man sich Bilder anschaut auf dem Tahrirplatz, sie haben Laternen aufgebrochen, um dann an den Strom ranzukommen, ihre Handys zu laden.
Oh. Super.
Ja, ja,
stimmt. Das sind ja quasi alles potenzielle Steckdosen.
Das sind alles potenzielle Steckdosen und es gibt auch da Elektriker, die nochmal schnell eine Steckdose draus gebaut haben.
Ich fange gerade ganz anders an, über Laternen nachzudenken.
Das ist wundervoll, Laternen. Ja, die sind aber hier drin, in Berlin sind die aber doppelt gesichert. Also.
Ja, ja, ich mache mir da auch keine Hoffnung, um ehrlich zu sein. Gut, aber wie ist denn das jetzt mit Telekomix weitergegangen? Also ihr habt jetzt diesen Modempool bereitgestellt und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch so für die Gruppe selbst auch erstmal ein sehr sinnliches Erlebnis gewesen sein dürfte.
Es war erstmal halt spannend, so wir haben Leute online gebracht und dann haben wir uns überlegt, so was haben wir eigentlich gerade getan? Also dann haben wir erstmal überlegt, was haben wir gerade eigentlich getan? Wir haben uns mit einer Regierung angelegt. Wir haben gesagt, nee, sorry, läuft nicht. Was ihr da macht, finden wir doof. Und deswegen greifen wir in eure Staatssouveränität ein und ändern das. Zu anderen Zeiten wäre das ein kriegerischer Akt gewesen, glaube ich.
Ja.
In einem anderen Land.
Ich glaube, es gibt auch noch einige Länder, mit denen das auch noch schnell ein kriegerischer Akt werden könnte.
Ja, ja. Aber das war im Endeffekt das, was wir getan haben.
Ja.
Haben wir gemeint, okay, ist jetzt halt so, weitermachen, Leuten weiterhin Aufklärung geben, weil wir uns war nicht klar, wenn das Netz wieder da ist, was passiert dann? Ist das Netz dann überwacht oder nicht? Wie frei können danach die Leute kommunizieren? Also haben wir How-To's geschrieben, wie benutze ich Tor zum Beispiel, wie kann ich sicher kommunizieren, was ist PGP, wie benutze ich das?
Gab es denn eigentlich irgendwelche konkreten Abwehrmaßnahmen seitens der Ägypter? Also ich meine, nachdem sie das Netz abgeschaltet haben, ist denen irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass denen das auch jetzt nicht entgangen ist, dass ihr überall Faxe hingeschickt habt.
Ich glaube schon. Ich glaube, sie haben es nicht begriffen, was wir eigentlich getan haben. Weil beim nächsten Land dann, beim nächsten Land, haben sie uns Reinwahlnummern gesperrt.
Okay.
Und das war in Libyen.
Alles klar.
Da wurden unsere Nummern gesperrt. Es ging nicht.
Da waren schon alle von vornherein gesperrt oder? Also waren es dann dieselben Nummern eigentlich wieder?
Dieselben Nummern waren gesperrt. Wir haben dann einige Nummern wechseln können. Das ist aber nicht trivial, mal die Nummer zu wechseln.
Ja, klar.
Geht auch nicht schnell. Die waren dann nicht gesperrt, aber ansonsten waren unsere Nummern gesperrt. Und da hat, glaube ich, da haben libysche Dienste einfach aufgepasst.
Naja, ich glaube, die haben sich das schon ziemlich genau angeschaut. So, ich meine, immerhin links und rechts fallen die Diktatoren.
Ja.
Das konnte dem Gaddafi ja nicht ganz egal sein. Letztlich hat es ihm wenig genützt, wie wir gemerkt haben, aber zumindest wussten sie schon, wer ihr Feind ist.
Und die waren ja auch sehr geschickt gewesen. Sie haben es jetzt nicht abgeschaltet, sie haben es gedrosselt, die Durchsatzgeschwindigkeit.
Ja, sie haben das Netz langsam gemacht.
Die war generell abends und am Wochenende langsamer.
Ah.
Ja, es muss sich heimstellen, dass kein Netz da ist. Es ist ja da, es ist nur sehr langsam und macht keinen Spaß mehr zu benutzen. Also ein YouTube-Video gucken war wohl eher nicht Spaß.
Verstehe. Aber Twitter dann, geht so.
Ja, das war aber nicht das Thema, weil das war ja trotzdem gesperrt.
Also Twitter war einfach generell gesperrt.
Wie Facebook auch
und
gesperrt war.
Ach so.
Aber auch immer nur zeitweise, also nicht durchgehend.
Sondern so, dass es immer so wie kann man gerade nicht erreichen und es gibt da ein Problem, aber dass niemand behaupten könnte, oh, jetzt ist ja alles vorbei.
Genau.
Das heißt, diesen eigentlichen psychologischen Effekt, den sie in Ägypten dann ausgemacht haben, haben sie versucht schon mal bewusst zu verhindern.
Genau. Also ich fand das sehr, sehr spannend auch, das zu beobachten, wie es gibt ja Seiten im Netz, wo ich mir die Durchsatzstatistiken von den anschauen kann und das war wirklich immer schön zu sehen, die Sinuskurven im Endeffekt. Und ja, da waren wir auch ziemlich machtlos, das sollten wir da tun, großartig. Wir haben halt unsere DNS-Server halt geöffnet und haben halt mitgeteilt, hey, hier ist Twitter-DNS-Server, also das müsst ihr eingeben, auf Twitter zu kommen. Das für Facebook, das für Google Mail und das ging dann auch irgendwie. Aber auch nie so eine breite Kommunikation hat stattgefunden wie zu Ägypten, weil die meisten noch müde waren von der Ägypten-Sache. Es war einfach sehr anstrengend. Da haben wir mehrere Tage im Endeffekt durchgearbeitet und das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und für Libyen, weil direkt danach hatte auch keiner wirklich die Energie und die Kraft gehabt. Die wir dann aber dann hatten, als es in Syrien angefangen hat. Syrien ist ja auch eine Diktatur, wer hätte es gedacht.
Ja.
Und dort haben wir dann auch Netzzensur festgestellt, Überwachung und haben dann dagegen Gegenmaßnahmen.
Was heißt, ihr habt das festgestellt? Wie stellt ihr das fest?
Indem zum Beispiel syrische Bürger bei uns im IRC aufschlagen und sagen, hey, ich habe hier ein Zertifikat und es sieht komisch aus, könnt ihr mir dazu was sagen? Ein Facebook-Zertifikat.
Mhm.
Dann schaut man sich das an und stellt fest.
Also ein Zertifikat für
SSL.
Den HTTPS-Zugang zur Webseite.
Genau.
Das, was dann im Browser angezeigt wird.
Genau, und dann stellt man fest, dass das Zertifikat falsch ist. Man-in-the-Middle-Attacken. Und ja, das ist dann im Endeffekt sind die ersten Zeichen. Dann fängt man an, untersucht das und verschafft sich Zutritt zu syrischen Servern und fängt mal an, von da aus irgendwie zu pingen und solche Dinge und sich mal irgendwie den Traffic anzugucken und plötzlich waren wir auf dem syrischen Backbone, dem Kommunikations-Backbone und da standen offen wie Scheunentore die Bluecode-Geräte.
Was für Geräte?
Bluecode.
Was ist das?
Bluecode ist ein Hersteller aus den Staaten von eigentlich Firewalls für Firmen. Kann man aber auch sehr gut benutzen, um Netztraffic-Shaping zu machen, also das alles zu verdichten. Mhm. Oder auch um Seiten zu sperren. Also das macht man ja, Firmen kennt man vielleicht bei einigen, dass ich nicht jede Netzseite erreichen kann. Das macht man nicht mit so einem Softwarefilter, sondern schiebt man am besten Hardware hin, gerade bei großen Netzwerken und gibt den ganzen Regeln mit. Ja, dann haben wir uns Logfiles davon mal runtergeladen. Die waren damals 4 Monate alt, also mittlerweile 5 Monate alt.
Verstehe ich dich richtig. Ihr konntet von außen direkt auf die finalen Firewalls des Landes zugreifen?
Fast direkt, ja.
Und die waren einfach schlecht geschützt? Oder?
Also schlechte Admins, ja, sehr schlechte Admins.
Also es war jetzt gar nicht mal so eine ausgeprägte kriminelle Energie vonnöten, um da irgendwelche Informationen zu bekommen?
Nö. Das war sehr einfach.
Okay.
Und
was konnte man dann sehen?
Wir konnten feststellen, was mit dem Internet-Traffic passiert. Also gut, klar, gesperrt Pornografie. Das ist in so einem Land fast normal.
Mhm.
Glücksspielseiten, viele Werbeserver, das fand ich sehr lustig. Online-Werbung war zum Teil auch blockiert.
Mhm.
Verschlüsselte Facebook-Verbindung, verschlüsselte Google-Verbindung. Verschlüsselte Twitter-Verbindungen, also Social Networks, die verschlüsselten Verbindungen gesperrt.
Damit die unverschlüsselten benutzt werden dürfen.
Müssen.
Aber genau,
und das
können.
Und das dann aber auch mitgeschnitten.
Ja. Und das war auch sichtbar?
Das kann man in den Regeln das kann man ablesen in den Regeln.
Aha.
Also wird dann immer Alarm gegeben an einen Operator, den man Facebook aufruft. Und dann kann der, das ist wie es im Regelfall abläuft, dass an seinem Operator-Terminal den speziellen mitschneiden.
Mhm.
Aber auch halt natürlich, da es ja nicht sicher ist, Passwörter wegfischen.
Mhm.
Das machen sie ja auch in Bahrain zum Beispiel. In Bahrain werden Passwörter weggefischt und Profile und dann wird versucht, über das Profil eines Oppositionellen den Rest der Gruppe zu unterwandern.
Mhm. Oh weia.
Ja.
Und wie lange hat das gedauert, bis ihr da diese Analyse abgeschlossen habt in Syrien und wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt ungefähr, ich glaube, 3-4 Wochen her,
mhm,
dass wir die veröffentlicht haben. Wir hatten sie schon 2 Wochen länger. Und ich meine, es sind gepackt 54 Gigabyte, entpackt 300 Gigabyte. Das haben wir natürlich nicht, also eine alleine, das haben wir crowdsourced so ein bisschen und haben in all diesen Logfiles das gleiche halt festgestellt. Und die Bluecode-Handbücher sind offen im Netz einsehbar. Mhm. Also gibt es auf der Bluecode-Seite zum Downloaden. Ja, ja. Da gibt es auch ein schönes Support-Forum, wenn man eine Regel nicht versteht, kann man da mal nachfragen. ja, und da haben wir dann diese Informationen halt herbekommen und konnten dadurch die Logfiles analysieren. Und ja, haben halt dann aber auch die Sicherheits-, also die Gegenmaßnahmen ergreifen können natürlich.
Was für?
Wir sind durchaus in der Lage, Dateien, also Videos, Bilder, Texte aus Syrien rauszuschmuggeln, ohne dass es in deinem Bluecode-Gerät auffällt.
Hm. Okay. Und wie kriegt man diese Informationen nach Syrien wiederum?
IRC-Traffic wird nicht mitgeschnitten.
Aha. Sicher?
Ja.
Weil ihr es ja gesehen habt.
Wir haben es ja gesehen. Aber auch.
Ich frage mich natürlich, warum.
Aber ich glaube, es hat keiner mehr auf dem Schirm. Wie alt ist diese Technologie? 20 Jahre?
Gute Frage.
Ungefähr.
It's here forever.
Ja, genau. Wer denkt denn noch, wer benutzt noch IRC aus den Nerds?
Keine Ahnung. Also ich habe so den Eindruck, dass eine ganze Menge Leute das eigentlich benutzen.
Ja, ja, in unserer Welt vielleicht, aber da draußen doch nicht. Das ist doch das Spannende. Also wenn ich irgendwie meinem Nicht-Nerd-Freundeskreis gehe, kennt keiner IRC. Die sind froh, dass sie ICQ benutzen können.
1988.
Ja. Hm. Ist über 20 Jahre alt.
Ja.
Ist doch keiner mehr auf dem Schirm.
23, genau.
Ja. Ich kann nicht gut rechnen, ich bin Banker, Entschuldigung.
Okay, gut. Also interessant. Ich meine, man hat schon häufig gedacht, dass Technologien nicht auf dem Radar von irgendjemand sind, solange bis sie dann eben auf einmal auf dem Radar von irgendjemand sind. Ich meine, das kann sich doch schon von heute auf morgen
natürlich
ändern.
Was wir aber auch machen, ist halt SSL-Verbindung und wir erklären den Leuten, wie sie Zertifikate vergleichen, dass es passt. Mhm. Wir erklären ihnen, wie sie das machen müssen. Also das ist ja immer, wir erzählen immer den Leuten, vergleiche Zertifikate, aber wir sagen ihnen nicht, wie es geht. Also wenn ich mir so die Zeitung angucke, so eine CT, unbedingt Zertifikate abgleichen. Ja, aber es steht halt nicht da, wie es geht. Und das würde mein Dad deswegen niemals können.
Weil das ist schon eine relativ komplexe Materie. Das verstehen eigentlich auch so die advanceren Leute eigentlich
sehr. Ja gut, aber ich kann den Leuten erklären, wie sie Buchstaben vergleichen müssen. Vom Fingerprint und vom Open Key. Das kann ich ihnen erklären. Das ist nicht schwer.
Ja.
Die müssen auch gar nicht wissen, warum das, was da passiert. Die müssen nur verstehen, was sie vergleichen müssen. Mhm. Also das ist ja so ein Problem von den Nerds, dass sie auf den Anspruch haben, dass jeder das immer auch verstehen muss, was da passiert. Ich bin auf dem Punkt, er muss es erstmal bedienen können, bevor er es verstehen muss.
Hm. Wie groß schätzt du denn so die eingefleischte und wirklich technik-netzaffine Gruppe von Leuten da in Syrien ein, in anderen Ländern? Ich meine, man hat ja immer so diese Vorstellung, dass es so ein bisschen die dritte Welt ist. Das ist ja definitiv nicht wahr.
Nein.
Ja,
also einer meiner Kontakte ist Maschinenbaustudent.
Ja.
Es gibt viele junge Leute, die sich sehr interessieren für Technologie und für Netztechnologie. Aber ich glaube, so richtig die krasse Nerdquote, wie wir das hier haben in Europa, gibt es überhaupt nicht. Also da gibt es vielleicht
ein paar.
Eine Handvoll oder zwei. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass einfach der Zugang zur Technologie bei uns hier ein völlig anderer ist. Er ist hier bei uns viel freier. Mhm. Also auch von, es ist kein Teufelszeug mehr. Und ich glaube durchaus, dass von denen, die jetzt mit Telekomics gearbeitet haben, ein paar sich weiter mit Technologie beschäftigen werden. Weil sie es spannend finden, weil sie sehen, was man machen kann.
Mhm.
Das ist ja eigentlich auch gut so.
Das heißt, abgesehen jetzt von konkreten Freiheitsdienstleistungen betätigt ihr euch mindestens auch indirekt so als Inkubator für eine vielleicht etwas informierteren Teil der Gesellschaft, der künftig dann vielleicht die technischen Maßnahmen auch schon ohne externe Hilfe einleiten kann.
Das auch. Also wir versuchen natürlich unser Wissen weiterzugeben, so viel wie geht, an so viele wie geht, weil dann müssen wir es irgendwann nicht mehr machen. Und aber auch, also wir versuchen auch für uns rauszuarbeiten, warum wir bestimmte Technologien verwenden wollen. Also ich kann natürlich meinem Dad sagen, benutzt PGP. Er wird aber nicht verstehen, warum er es tun soll. Man muss das Warum verstehen. Und als er das verstanden hat, wird er es auch benutzen wollen.
Mhm.
Und wenn ich mit meinem Dad drüber rede, der ist 67, ist nicht so leicht, weil er einfach andere Sicht auf das Gerät hat. Wenn ich das mit meinem Cousin von 17 erzähle, der ist ja voll dafür.
Der nickt nur noch.
Der nickt nur noch und sagt, mach ich doch schon längst.
Ja.
Ja. Mhm. Super. Das sind halt auch Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Also warum möchte ich eine verschlüsselte Netzverbindung haben? Warum möchte ich verschlüsselte E-Mails haben? Und warum zum Beispiel möchte ich auch in einem Social Network nicht all meine Daten preisgeben? Auch das versuchen wir den Leuten zu erklären.
Wenn man jetzt habt ihr ja da sehr viel Aktivismus entfaltet. Das ist ja sicherlich auch ein sehr, wie soll ich sagen, sehr erfüllendes Element.
Ja.
So dieses Gefühl zu helfen, dieses Gefühl auch irgendwie Dinge ranzubringen. Auf der anderen Seite viele durchgearbeitete Nächte. Da macht sich ja dann auch schnell mal Erschöpfung breit. Bei dir hat sich die Erschöpfung auch breit gemacht.
Mhm.
Bis hin zu so einem, ja, ich weiß nicht, wie du es selber nennen würdest, aber so einen extremen Burnout Gefühl, wo oben und unten nicht mehr so klar lokalisierbar waren.
Mhm. Ja, das war ein Burnout gepaart mit einer tiefen Depression zusammen, was aber auch aufgrund dieser Situation entstanden ist.
Aber warum ist das so deprimierend?
Weil wir nicht nur das Positive sehen, was immer wieder passiert, sondern auch viel, viel schlimme Dinge. Wir haben Videos online gestellt, wo Menschen erschossen werden. Die haben wir halt gesehen, zuerst diese Videos. Wir haben Postings online gestellt für Leute, die in Gefängnissen waren, wo sie über ihre Folter berichten. Wir haben Berichte aus dem Land geschmuggelt für Zeitungen zum Beispiel, wo einer berichtet hat, dass das Assad-Regime nimmt einen Sohn einer Familie gefangen und erpresst ein Lösegeld in einer sehr hohen Summe, das die Familie niemals bezahlen kann. Die leihen sich also Geld zusammen, um ihren Sohn wieder zu bekommen. Und die werden es nie zurückzahlen können, danach lässt das Regime, aber auch alle wissen, warum das passiert ist und dass der Junge dran schuld ist.
Mhm.
Dass jetzt diese Familie in Armut leben muss. Mhm. Und das ist einfach ganz krasser Psychoterror, der da passiert. Indem wir uns selbst aussetzen, indem wir uns diese Sachen erstmal ansehen. Also ich will wissen, was ich hochlade. Ich werde nicht blind ein Video hochladen. Ich werde auch nicht blind einen Blogpost veröffentlichen. Ich will erstmal wissen, was tue ich da eigentlich und für wen tue ich das.
Das heißt, in gewisser Hinsicht habt ihr auch so journalistische Tätigkeit übernommen.
Im Sinne,
kann man das so sagen?
Also wir überprüfen nicht die Wahrheit, TM.
Ja.
Sondern wir schauen nur, in welchem Kontext steht denn dieses Bild, dieses Video, dieser Text, um das für uns einzuordnen. Also ja. Das ist halt ganz wichtig. So, ich will einen Kontext haben.
Also so eine Art Quellenplausibilität.
Genau.
War das so
eine
sagen?
Ganz grobe Quellenplausibilität.
Hm.
Das ist ein schönes Wort.
Ja, ja, ist ja logisch. Man weiß nicht, was die Wahrheit ist. Man hat ja auch das ganze Jahr über immer diese schönen, immer so diese Filmchen in der Tagesschau, Quelle Internet.
Ja.
Ja, der Wahrheitsgehalt konnte von uns nicht überprüft werden. So. Fragt man sich immer, ob das bei den anderen Informationen eigentlich dann immer der Fall ist.
Ja, sehr schön.
Na, auf einmal so beim Internet. Es war ja auch so eine interessante Kapitulation der Medienordnung eigentlich zu betrachten. Also ich will das jetzt gar nicht überdramatisieren, aber es war gerade in dieser Situation des arabischen Frühlings so einerseits großes Medieninteresse, andererseits kaum eine Möglichkeit in irgendeiner Form vor Ort zu sein. Also in Ägypten war es einfacher, als es dann später in Libyen war, und Syrien ist ja derzeit der Ausnahmezustand eigentlich, was das von dort berichten betrifft.
Mhm.
Und jetzt sehen auch alle, und ich denke, das ist auch jetzt wirklich dem letzten klassischen Medienvertreter klar geworden, es ist eigentlich fast nur noch das Internet, wo überhaupt irgendetwas durchsickert.
Ja, und was mich geärgert hat, war, dass irgendwie plötzlich alle auf ARD und ZDF einschlugen während der Ägypten-Sache, weil ja Al Jazeera so viel berichten würde. Wenn man sich das mal angeguckt hat, das waren die gleichen 6 Filme in Dauerschleife. Da war nicht viel Neues dabei. Aber wenn man so ein paar Stunden Al Jazeera geguckt hat, das war die gleiche Dauerschleife. Die waren nicht viel besser.
Ja, und ich meine, wenn sie besser waren, dann ist es halt auch einfach klar, dass es einfach mal ihr Kulturkreis ist, so, ne?
Ja.
Der Kernkulturkreis, hätten wir jetzt, sagen wir mal, denselben Aufstand in Weißrussland. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt Al Jazeera da
ganz Al Jazeera ist gerade in New York bei der Räumung dabei. Von Occupy-Leuten und macht okay. Live-Übertragung.
Ja gut, mittlerweile haben die sicherlich auch einen neuen Markenkern für sich entdeckt oder so. Neu ist er ja nun in gewisser Hinsicht auch nicht. Ich meine, Al Jazeera hat ja da auch schon eine längere Geschichte eben mit dem Irak, aber das war ja dann eben auch immer der arabische Kontext. Und mittlerweile entwickeln sie sich da zu so einer globalen journalistischen Macht. Das ist nochmal eine ganz interessante Geschichte nebenher. Ne? Aber ich denke auch jetzt hier AD und ZDF dann immer vorzuwerfen, dass sie jetzt gerade nicht 5 Minuten schneller waren als alle anderen, dasselbe Video zu zeigen. Das geht dann auch so ein bisschen am Thema vorbei. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass das hat ja auch WikiLeaks in diesem und letzten Jahr gezeigt, dass auf einmal eine ganz andere Quellenkultur sich entwickelt.
Genau.
Auch eine Quellenunkultur.
Auch eine Unkultur, ja.
Und dass dieses generelle diffuse, ja, im Internet können Informationen auch falsch sein. Ja.
Können sie.
Was so eine einfache Erkenntnis ist, was man also bisher immer dadurch ignoriert hat, indem man einfach das ganze Internet einfach ignoriert hat.
Mhm.
Ja, jetzt sich einfach gezwungen sieht, diese Ignoranz einfach aufzuheben. Dass man einfach sagen muss, okay, alles klar, das war jetzt hier eine Internetquelle. Ja, aber die muss eigentlich genauso hinterfragt werden wie jeder andere auch. Bisher konnte man sich mal darauf verlassen, dass wenn das von unserem Korrespondenten kommt, dann kommt das von irgendjemandem, den dieser Korrespondent schon lange kennt. Also es waren immer so tradierte Kanäle, die über Jahre gewachsen sind und deswegen konnte man eben etwas trauen, nur weil es eben durch diese Tür gegangen ist. Und jetzt hat man einfach dieses große Scheunentor IP-Netzwerke und es kann einfach alles jederzeit von überall kommen und das erfordert natürlich auch eine ganz andere Art und Weise, darüber nachzudenken.
Ja, das haben wir bei Telekomix ja auch getan und wir haben für uns festgestellt, wir werden nicht den Wahrheitsgehalt einer Quelle angeben können. Wir werden nicht sagen können, das ist wahr oder das ist gelogen.
Mhm.
Für uns ist es aber auch, wir sind auf dem Punkt, dass diese Bewertung muss jeder für sich selbst machen. Also jeder Konsument von Videos und Bildern und Texten muss für sich selbst entscheiden, will ich das glauben oder nicht. Es gibt eine Seite von der Bahrain Cyber Army, ja, die gibt's wirklich, die Propaganda gegen im Ausland lebende Menschenrechtsaktivisten betreibt.
Mhm.
Also zum Beispiel die Gründerin des Human Rights Office of Bahrain wird darauf regelmäßig niedergeschrieben. Und das ist aber für viele Bahrainer eine seriöse Quelle.
Mhm.
Jetzt gibt es eine neue Seite, die sich auch mit Revolutionsdingen beschäftigt und eine Koalition von Jugendorganisationen bildet. Sie hat damit zu tun und ich las dann diesen Artikel dazu auf dieser Seite und stellte halt fest, dass halt einfach alles darauf gelogen ist, was ich mir nicht, also hätte ich nicht gewusst, was also da wirklich passiert.
Cyber-Army meinst du jetzt.
Ja, hätte ich nicht gewusst, was da wirklich passiert oder passiert ist im Bezug auf diese Seite, weil wir hosten die, dann hätte man nicht wissen können, ist das wahr, ist das falsch.
Ja.
Also ich weiß nur aufgrund meiner anderen Erfahrungen, dass das, was sie dort schreiben, falsch ist.
Ja.
Und Propaganda.
Und in dem Fall war es wirklich alles falsch.
Alles.
Hm.
Also angefangen von, wer hat die Seite gebaut, bis wo wird sie gehostet, war einfach alles falsch.
Ja, okay. Ja, aber es bleibt natürlich auch immer irgendwas hängen.
Genau, und jetzt ist auch natürlich auch die Sache, ich weiß das.
Und wer bist du schon?
Und viele andere, die das lesen, wissen das nicht. Dass es falsch ist. So. Wer hat jetzt recht? Wo liegt jetzt die Wahrheit? Also das ist, in meinem Universum habe ich recht und sie sagen die Unwahrheit. Jemand anderes wird genau das Gegenteil für sich feststellen. Und wir sind halt immer gern bereit, die Wahrheiten zu glauben, die in unser eigenes Weltbild reinpassen, die in unseren eigenen Lebenskontext reinpassen. Also wir zerreißen ja auch gerne Sachen aus Kontexten raus, wenn wir sie weitergeben.
Mhm.
Also das kennen wir ja mit Zitaten, die verkürzt werden und dergleichen und ohne das, wo es passiert ist. und sind bereit oder auch sind bereit, eine uns genehme Wahrheit anzunehmen. Also Al Jazeera war jeder bereit, sofort die Bilder als wahr anzunehmen. Ob das wahr ist oder nicht, wissen wir nicht.
Ja.
Wir gehen davon aus. Und ja, das ist halt, das ist ein ganz, ganz spannender Protest gerade, also der da draußen passiert. Was nehmen wir als Wahrheit an und was nicht?
Ich meine, das Problem ist an sich nichts Neues.
Ne? Es geht
nur, dass es jetzt eben so eine vollkommen geänderte Quellenkultur gibt.
Genau. Und das macht es halt noch viel krasser eigentlich. Hm. Und auch Telecomics ist Teil dieser Quellenkultur. Und vom Ansehen bis zum Veröffentlichen dieser Quellen vergeht halt bei uns irgendwie eine Stunde. Und wir hauen es halt raus, das Zeug.
Was jetzt vorhin dabei eigentlich zu schildern, so was ja. was diese Nachrichten jetzt so mit euch angestellt haben.
Ja, es hat halt irgendwie einige Aktivisten hatten dann irgendwie wirklich Nervous Breakdowns, also richtig krasse Nervenzusammenbrüche deswegen, weil sehr eindringlich geschildert ist oft oder auch die Bilder sehr brutal sind. Und wenn man ein bisschen, also wenn man nicht so hart ist, dann ist es schwer, das auf Dauer auszuhalten. Ich selbst habe davon eine starke Depression gekriegt. Und das Schlimmste eigentlich ist, man spricht nicht drüber. Also wir hatten kein Debriefing in der Gruppe, kein externes Debriefing und man spricht nicht drüber. Depressionen, das haben die anderen nicht, das hat man nur selbst, da ist nicht drüber sprechen, weitermachen.
Weil die Probleme haben ja eigentlich die anderen und man will ja nur helfen.
Genau. Und das wurde dann für mich, wurde dieser Knoten auf dem Camp gelöst. Also da war das CCC-Camp unglaublich wertvoll für mich.
Also wir reden vom Chaos Communication Camp in diesem Jahr im August in Fienofurt, das vierte. Da war Telecomics dann auch selber präsent.
Mit im Village, genau.
Mhm.
Und ich habe da zum ersten Mal die Jungs getroffen.
Weil kanntest du alle noch gar nicht so live. Nö. Niemanden.
Ja, ich kannte Bilder von ihnen.
Ja, okay.
Aber es hätte noch irgendjemand auf dem Bild sein können.
Aber passte dann doch, ja.
Ja, passte dann doch.
Okay.
Und wir haben genau über dieses Problem dann auf dem Camp viel gesprochen. Und wir hatten dann den Plan, Telecomics zuzumachen. Um uns selbst davon zu befreien.
Den hattet ihr schon vorher.
Den hatten wir auf dem Camp endgültig
gehabt.
Also ich hatte ja einen Vortrag auf dem Camp. Und wir waren uns dann eigentlich, dass wir diesen Slot benutzen, um Telecomics runterzufahren, live auf der Bühne.
Mhm.
Das haben wir auch getan. Während ein Video lief, in dem ein Bot von uns, Cameron, das ist einer unserer Bots, befohlen hat, das System abzuschalten, haben die Chrondropsy-Server ausgemacht.
Mhm.
Ja.
Also die Server mit den Modem-Einwahlen, die Server, die...
Die IRC-Server, Web-Server, alles weg.
Hm.
Wir haben zugemacht.
Und dann?
Haben wir uns echt...
Alle lustig erstmal.
Wir haben uns
gar nicht, was passiert.
Echt frei gefühlt.
Ja.
Wir haben uns richtig frei gefühlt. Das war großartig. Und dann, 10 Minuten später, was fällt euch ein, einfach Telecomics zuzumachen? Wir brauchen das doch.
Sagte wer?
Menschen, alle. Besucher.
Ja.
Und so, ach, ihr braucht das. Ja, wer soll denn den Arabern, helfen? Du zum Beispiel. Also es war dann sehr spannend, auch diese Forderungshaltung gegenüber Telecomics.
Hm.
So, ihr habt das schon mal gemacht, ihr könnt das doch immer noch machen.
Hm.
Ja.
Das gab's doch schon immer.
Ja, das habt ihr doch schon immer so gemacht. Ja, wir haben auch keine Lust mehr. wir hatten ein Server weiterlaufen gehabt vom IRC, um den Syrern, die gerade da, also mit denen wir schon gearbeitet haben, nicht das zu nehmen, weil das wäre gemein gewesen.
Ja.
Das macht man nicht. Und dann während dieser Pause eigentlich haben wir die Logfiles gefunden. Die syrischen. Das war eigentlich während wir zu waren eigentlich.
Welche Logfiles jetzt?
Die aus den syrischen Bluecode-Routern.
Ah.
Da hatten wir eigentlich gerade zu gehabt.
Ah. Die habt ihr wo gefunden?
Ja, dann
im Netz.
Ja, im Netz.
Okay, also ihr habt eure Sachen untergefahren und gesagt, okay, endlich frei.
Mhm.
Und dann habt ihr als nächstes dann aber dann doch gleich schon wieder weitergemacht.
Ja, man kann ja nicht aufhören damit. Aber du hast den Druck raus. Du hast den Druck unglaublich raus.
Ja.
Und halt auf dem Camp haben wir viel mit anderen Hackern gesprochen. Plötzlich war so, das Thema Depression ist bei vielen Hackern und Aktivisten kein neues Thema. Man spricht nur nicht drüber.
Mhm.
Man spricht nicht drüber.
Weil man ist ja ein harter Kerl.
Genau. Ist ja ein harter Kerl oder eine harte Hexe, was auch immer. Es wirst Das Problem hat man nur selbst, andere haben das nicht. Ich bin schwach, ich darf da nicht drüber sprechen.
Ja.
Falsch. Muss ich ganz klar sagen, das ist falsch. Wir müssen darüber sprechen. Es gibt eine Seite bluehackers.org, wo es darum geht, was tue ich, was kann ich für mich selbst tun, wenn es mir nicht gut geht.
Ja.
So Essenszyklus, Schlafzyklus, solche Sachen. Also einfach mal so, achte auf deinen Schlafzyklus. Achte auf, dass du regelmäßig isst. Oder für denjenigen, der einen Betroffenen kennt, achte drauf, dass er regelmäßig isst. Dass er regelmäßig schläft. Solche Dinge. Also so, also Basics einfach. Kann natürlich niemals eine ärztliche Behandlung ersetzen. Aber es kann einem schon mal helfen, ein bisschen die Normalität zurückzufinden. Das mache ich seitdem auch. Ich schlafe regelmäßiger, esse 3 Mahlzeiten am Tag plus Zwischenmahlzeiten. Und das ist durchaus eine Sache, wo es mir besser geht. Ich gehe abends spätestens um 1 ins Bett und stehe spätestens aber auch um 9 Uhr auf. Einfach um einen Zyklus, um eine Struktur im Leben zu haben.
Ja, ja, klar. Um einfach auch, es gibt einem auch Festigkeit, ne?
Genau, man ist halt auch einfach mal nicht da. Man ist halt auch einfach mal nicht erreichbar.
Ja, man kann was verpassen.
Ja, dann verpasst man was.
So, und das heißt, ihr wart also dann, habt irgendwie 10 Minuten lang Telecomics runtergefahren, dann, oder vielleicht auch mal einen halben Tag laufen lassen, dann wart ihr aber schon wieder am Hacken oder was?
Ja, wir haben es dann, es kamen plötzlich unglaublich viele Leute, die helfen wollten. Und einige davon kannten wir. Da haben wir gesagt, hier, da, der ISC-Server läuft noch, sprich mit den Leuten. Das ist okay. Wir haben jetzt Pause.
Wir machen jetzt einfach was.
Wir machen jetzt mal Urlaub. Wir campen ja, gerade.
Streik, oder?
Ja, wir campen gerade.
Mhm.
Webseite war dann irgendwie ein großes Wie bigger om, das heißt auf Englisch oder auf We Rebuild oder Wir bauen neu.
Mhm.
Der geilste Tweet darauf war irgendwie Telecomics Pulse Pirat Biran, weil nämlich die sowas Ähnliches auf ihre Seite geschrieben und seitdem nie wieder aufgemacht haben.
Ja.
Ja, und wir hatten also, wie gesagt, groß und schwedisch wie bigger Raum drunter das Video, das ich vorher auf dem Camp gezeigt hatte. Und das war's. Und das war mehrere Wochen so, die Seite. Wir haben nicht mehr getittert, wir haben IC-Server waren zu, der Hauptraum war dann gemutet irgendwann, also als dann halt die Server, ein paar IC-Server haben wir wieder hochgefahren. Da war aber der Hauptraum gemutet, da konnte nicht drinnen sprechen.
Ja.
Wir haben einen Idle-Contest erstmal gemacht. Also wer fliegt zuerst aufgrund abbrechender Verbindung?
Mhm.
Wir hatten da sehr viel Spaß. Wir haben in unserem Network Operation Channel wieder irgendwie Katzenbilder ausgetauscht, das war wie früher.
Also es war im eigentlichen Sinne so ein Reset.
Ja, es war ein Reset. Und der hat uns gut getan.
Dann?
Irgendwann dann...
Dann habt ihr quasi schon auf euren eigenen Rechnern diese Logfiles aus Syrien gehabt und ihr wusstet irgendwie,
dann müssen wir was machen.
The big shit continues und wir sitzen jetzt hier und bohren uns eine Nase.
Genau, geht nicht.
Mhm.
Ein paar Leute haben ja mit den Syrien gearbeitet. Dadurch haben wir jetzt auch neue Leute im Team plötzlich, die super großartig sind. Und wir haben dann eine neue Webseite gebaut, hochgefahren. Tada, da sind wir wieder. Und dann haben wir das halt gemacht. Also wir haben dann ein paar Wochen noch die Logs gehabt und dann haben wir sie veröffentlicht und haben wieder angefangen zu twittern, haben wieder angefangen, ja, das zu tun, was wir vorher taten, aber nebenher auch immer wieder diesen Politikaspekt. So, warum tun wir das? Was passiert da eigentlich? Also jetzt nicht rein technisch, sondern was passiert da politisch, wenn wir das tun? Also momentan, wir haben mit Syrien haben wir das beste Beispiel einer Vorratsdatenspeicherung von Access Blocking, wie missbrauchbar das ist. Und wir brauchen kein, und zwar mit handelsüblicher Hardware. Also das ist jetzt nicht eine Spezialanfertigung oder ein neues Produkt, das kann man kaufen als Staat. Und wir kriegen das auch in Deutschland, wenn wir das haben wollen.
Mhm.
Also wir haben das beste Beispiel, was eine Vorratsdatenspeicherung oder auch ein Access Blocking anrichten kann. Dass nämlich so undurchsichtig die Regellisten der Administrator einfach einstellen kann. Da kann mir noch jemand erzählen, das BKA kontrolliert die Listen. Wenn ich als Administrator möchte, kann ich da viel mehr reinschreiben. Das kriegt keiner mit. Und wir haben da das beste Beispiel, warum das, was unsere Politiker in Europa fordern, totaler Bullshit ist. Und dann hat eine Frau Merkel am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz gestanden und meinte, dass Twitter und Facebook nicht mehr zensiert werden können, weder in Tunesien, Ägypten, China noch anderswo. Das ist ein Stück weit auch unser Verdienst.
Unser im Sinne von
Deutschlands.
Deutschland.
Ja. Deutschland. Hat das.
Ja.
Deutschland und Herr Westerwelle haben ja auch Gaddafi gestürzt.
Ja.
Und das ist halt auch dann, da wird man halt auch zynisch.
Ja.
Also das ist halt, wir haben diese Logfiles veröffentlicht, wir haben gezeigt, was funktioniert. Und der Guardian hat drüber geschrieben, die New York Times hat drüber geschrieben und dann hat auch irgendwann endlich der Spiegel drüber geschrieben. Aber ansonsten ist es untergegangen. Also das ist auch so, den wenigsten Medien ist klar gewesen, was sie da eigentlich getan haben mit der Veröffentlichung. Also nicht der Beweis, dass westliche Firmen an Sicherheitstechnologie, die in die arabischen Länder gehen, wo Leute unterdrückt werden, die deswegen sterben müssen teilweise, damit einen guten Reibach machen, sondern auch, dass ja halt diese Technologie die ist, die eigentlich unsere Politiker seit Jahren haben wollen. Und dann genau, im schlimmsten Fall kann man dann genau diese Dinge daraus machen. Und das ist irgendwie das, was, glaube ich, den Leuten gar nicht klar ist.
Das ist wahrscheinlich einfach auch schwer zu vermitteln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, denke ich, gehört natürlich auch ein extrem kluger Umgang mit den Medien dazu. Einfach nur irgendwas auf den Tisch zu legen und dann darauf zu warten, dass es aufgegriffen wird. Da hat sich jetzt auch das WikiLeaks-Projekt und andere Leaks-Projekte schon immer schwer getan, weil es ist nicht einfach nur das. Sondern es ist einfach auch die Frage, wie man es begleitet und wie man es, tja, was man auch schon für eine Inszenierung drumherum macht.
Wir haben natürlich dann mit den Journalisten, die wir kannten aufgrund der Ägypten-Nummer, gesprochen, haben uns mitgeteilt, hier, wir haben hier diese Daten und wenn du dann Fragen hast, frag mich, ich bin für deine Fragen zu diesem Thema da. Also wirklich Betreuung von Journalisten, das ist wichtig. Bei uns machen das ja auch nur ein paar wenige, damit der Rest in Ruhe arbeiten kann.
Mhm.
Was ich sehr gut finde, also dieses Konzept, so lasst den Rest arbeiten und vor allem auch anonym arbeiten, wenn sie das möchten. Also es gibt Leute, die haben da Angst vor ihrer Courage und das ist vollkommen in Ordnung.
Aber die können was und die können auch was bewirken.
Genau.
Und da hält man sie einfach da aus dem Strom raus.
Genau.
Und wer jetzt nicht so viel Probleme hat, seinen Namen in der Zeitung wiederzufinden, der geht
das vielleicht
andere Wege.
Genau.
Weil das wahrscheinlich trotzdem ein merkwürdiges Feeling ist, ne?
Es ist immer wieder bizarr, irgendwie sich selbst im Radio zu hören oder in einem Podcast oder seine Zitate in einem Zeitungsartikel zu lesen, ja.
Wie gut, dass du so wenig Zeit hast, gerade Podcasts zu hören. Bleibt dir das ja weitgehend erspart. It's crazy times we are in. Dieses Jahr und auch letztes Jahr schon, und es geht ja eigentlich auch schon seit einer Weile, aber man hat das Gefühl, gerade dieses Jahr hat es sich einfach ungemein verdichtet. Der Aktivismus aus dem Netz ist auf einmal auch ein großes Thema. Was ja auch viel Welle gemacht hat und auch immer noch macht, ist so dieses Phänomen Anonymous, dessen Herkunft schon sehr schwer zu benennen ist und der auch so, also auch mal als Organisationskörper sehr schwer zu benennen ist. Das sagt ja eigentlich auch der Name auch schon aus. Was denkst du darüber?
Wir haben eine Hassliebe zu Anonymous, wie bei Telecomex. Also ich fand es sehr lustig, als ich in der deutschen Wikipedia las, dass Telecomex ein Subcluster von Anonymous sei.
Mhm.
Und ich dachte mir so, nein, hab's rausgelöscht, weil es falsch ist. Nächsten Tag stand es wieder drin. Ja, ich hab's dann irgendwann aufgegeben.
Vandalismus.
Wir haben bei einigen Sachen zum arabischen Frühling mit Anonymous zusammengearbeitet, weil die können sehr gut Faxe verschicken. Da sind die gut drin.
Weil es viele sind. Ja.
Und die können das halt, also Operation White Fax, wie die immer alle heißen bei denen, das sind die auch schon gewöhnt, Faxe zu verschicken.
Ja. Wenn auch ohne Inhalt.
Wenn auch ohne Inhalt, ja. Es zeigt halt ganz deutlich, dass Menschen was tun wollen. Also ist diese, in meinen Augen, die ganzen Anonymous-Leute, die irgendwie dann auf Service-Attacken fahren, die irgendwie ihre Empörung Luft machen, ganz konkret, weil konkret libysches Innenministerium, die dann auf Servicen oder was auch immer, das sind oft gute Menschen. Also ganz klassisch gute Menschen, die wollen was bewirken, die wissen nur nicht, was sie tun sollen.
Die sind eigentlich unorganisiert.
Ja,
sie wollen irgendwie dabei sein oder sie würden gerne was bewirken und wollen helfen, aber sie stecken jetzt nicht in solchen definierten Strukturen, wie es Telecomics ist oder Chaos Computer Club und andere Gruppen, die sich schon lange gefunden haben, die irgendwie einen Plan haben und die da auch
genau.
einfach ziemlich genau wissen, in welche Richtung das geht. Es sind auch viele junge Leute dabei, oder?
Ja, so was ich mitbekomme, sind sehr viele junge Leute dabei. Und das finde ich auch sehr spannend. Ich finde es auch gut. Mein Problem ist nur ihre Destruktivität. Also bei Telekom versuchen wir immer was aufzubauen. Was
Infrastruktur
schaffen oder halt positive Dinge also zu tun für das Netz. Wenn Anonymous negative Dinge tut. Also sie sind Blockaden, destruktiv.
DDoS. Unterfahren.
Ja, also es gab schon einen Augenblick, da wurde Seite Denial of Service von Anonymous und wir haben sie gemirrored.
Welche Seite war das?
Ich müsste mal nachschauen, das hatten wir dann jemand für 2 Tage gemirrored gehabt, diese Seite. Weil
sie unter Attacke ist von Anonymous.
Weil sie nicht mehr erreichbar war. Also wir wussten nicht, dass es Anonymous ist, das haben wir erst später erfahren.
Ach so.
Ja, es gab einen Telecomixer, der No Panzer sagte mal, Anonymous ist Ying zu Telecomics Yang. Mhm. Und das ist auch irgendwie richtig.
Also gehört sozusagen eigentlich zum gleichen Kulturkreis, aber es ist irgendwie eine andere Hälfte.
Es ist der gleiche Kulturkreis, es ist eine andere Hälfte. Wir versuchen es konstruktiv zu machen. Anonymous ist mir zu destruktiv, obwohl da viele mittlerweile zu uns überlaufen, Anführungszeichen.
Ja.
Was ich sehr gut finde. Die dann aber erstmal die neuen Spielregeln kennenlernen müssen.
Dass man hier nicht einfach drauf losfeuert.
Nicht einfach drauf losfeuern. Wir werden niemals zu einer Revolution aufrufen. Wir machen keine Revolution. Wir unterstützen Infrastruktur. Aber wir werden Telekomix wird nie zu einer Revolution aufrufen.
Ja, also Anonymous ist natürlich in der Hinsicht auch wirklich extrem aufgeblasen. Nicht? Und man merkt auch, dass da irgendwie so eine Hilflosigkeit kompensiert werden muss. Ich denke, das ist auch eigentlich das, was diese Gruppe so treibt. Und wenn man jetzt mal auch so die Hintergründe anschaut, also man kann jetzt wahrscheinlich nicht alles da darauf allein zurückführen, aber man weiß ja, kulturell ist das Ganze ja zumindest der Name geboren in diesem sagenumwobenen 4chan-Universum, ja, wo diese Kultur ja. des ich bin nur einer von vielen, ich bin nicht sichtbar, ich trage quasi eine Maske, die sich ja dann eben konkret dann auch in der Realität in dieser Guy Fawkes Maske da ausgedrückt hat und irgendwie ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hier tue, aber das Internet ist mein Kulturraum und da fühle ich mich zu Hause und dann kamen halt so die Leute, die wollen mir da was wegnehmen und die wollen jetzt irgendwelche Regeln setzen, die mir nicht passen. Das hat sich ja dann ganz konkret in dieser absurden Tom Cruise Video Geschichte Scientology etc.
Das ist ja nochmal Scientology, der ganze Scientology-Kram. Das können die ja richtig gut. Also auch wirklich Hintergründe verständlich machen bei Scientology und dergleichen. Das kann Anonymous richtig gut. Und ich fand auch die Anonymous-Proteste vor den Scientology-Kirchen. Das fand ich gigantisch. Was es schafft, so eine
ja, das war dann halt auch so der Urknall. Ich denke, wenn das so nicht stattgefunden hätte, dann hätte es jetzt auch nie so die Bedeutung bekommen. Nur jetzt ist es einfach so populär, sich dem anzuschließen.
Und so beliebig.
Ja, genau. Und dann eben auch beliebig, weil jeder will dann jetzt irgendwie davon Teil sein und man hat so diesen Gedanken, man ist jetzt einfach ein Partikel in so einem Cyber-Sandstorm, der quasi alles dahin fegt, was einem gerade nicht in Kram passt. Nicht wahr? Das ist ja auch so eine Machtfantasie schon wieder fast. Mhm. Klar, das ist jetzt eben der kritische Punkt. So. Trotz alledem ist es klar, woher es sich entwickelt hat. Es ist schon eben auch so eine ähnliche Antwort, wie ihr sie ja eigentlich auch versucht habt zu geben, so auf dieses Infragestellen der eigenen Werte, ne? Von Kommunikationsfreiheit und Verbreitung von Wahrheit in Anführungszeichen.
Und auch das Infragestellen von Machtstrukturen natürlich.
Genau.
Das ist mir auch erst vor ein paar Wochen gekommen, dass wir eigentlich die ganze Zeit Machtstrukturen in Frage stellen mit Telecomics. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das tut ja Anonymous auch Machtstrukturen in Frage stellen. Also da halt an konkreteren Dingen wie Mastercard, VisaCard, bei WikiLeaks damals oder PayPal, die ja sagen, dass diese Macht, diese Unternehmen auf den Geldfluss, das ist nicht okay. Und das haben sie ja auch damit in Frage gestellt einfach. Und ich glaube, wenn generell diese ganzen Netzprotestbewegungen, davon gibt es ja also die ganzen Anonymous-Bewegungen, die verschiedenen oder auch andere Protestbewegungen, wenn wir alle ein bisschen weg von dem konkreten Problem auf eine Metaebene gehen und mal überlegen, was tun wir da eigentlich oder was wollen wir tun Und was hat das für Implikationen, nicht nur bei mir lokal, sondern wirklich global? Dass wir da zu ganz, ganz spannenden Ergebnissen kommen und auch wahrscheinlich zu Sachen, wo wir im Netz fast alle unterschreiben würden. Dass wir halt eben diese Machtstrukturen im Netz in Frage stellen, dass halt ein Geldstrom wie ein Datenstrom funktioniert im Endeffekt und dass nicht eine Instanz es aufhalten darf. Also RFC für Geldströme finde ich total geil.
Mhm.
Und es wird aber, glaube ich, noch ein Prozess von 1, 2, 3 Jahren sein, bis wir allesamt so weit sind, die in solchen Gruppen organisiert sind oder nicht organisiert sind, festzustellen, was wollen wir eigentlich. Wir wissen nur, was wir nicht wollen, aber wir wissen nicht, was wir wollen. Wir sagen, wir wollen ein freies Netz. Was ist denn ein freies Netz? Es hat mir bis heute keiner gesagt, was es ist. Und ich weiß es selbst auch noch nicht genau. Und die Diskussion fände ich auch viel spannender als in diversen Arbeitskreisen, wo ich war, wo dann wegen einem Komma 30 Mails geschrieben werden auf einer Mailingliste.
Man hat fast so den Eindruck, dass so ein bisschen diese ganze Netzbewegung so dabei ist, sich ein weiteres Mal neu zu finden. So in den letzten 10, 20 Jahren war alles sehr geprägt von wenigen sehr sichtbaren Akteuren, Deutschland, aber auch weltweit, große, starke Gruppen, die sich zusammengefunden haben, sei es der CCC, sei es IFF etc. Jetzt ist so der Playground hat sich irgendwie so ein bisschen vergrößert. Viele Leute drängen nach, sind eigentlich auch erstmal so ein bisschen heimatlos und denen fehlen auch so ein bisschen die Orientierung auf der einen Seite, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen schlicht auch einfach nur die Erfahrung. Ja, es ist halt einfach wiederum mal sehr früh. Nicht? Es ist so ein bisschen so wie auch mit dem Internet als solchen. So, man hatte so am Anfang so das Netz, da waren dann so die ganzen Alteingesessenen, die da schon sehr lange dabei waren. So lang ging das gut. Und dann gab es so diese Phase ab 1995, wo man immer das Gefühl hatte, und in gewisser Hinsicht war es wahrscheinlich auch so, dass jeden Tag mehr Leute neu dazukamen, als es vorher insgesamt in dem ganzen Netz gab. Ja.
Ja.
So, wo dann auch schnell dieser Spruch, das ist einer meiner Lieblingssprüche so aus der Internet-History, ja, der immer wieder hervorgeholt werden kann. Jetzt mache ich es auch gleich nochmal. Dieses imminent death of the net predicted, ja. Also wo dann sozusagen die Allgemeinen gesagt haben, oh Gott, jetzt kommen hier die ganzen Newbies, alles wird jetzt niedergerissen, wofür wir ewig gearbeitet haben. Everything is doomed und morgen ist das Internet tot. So, und was passiert, ist natürlich was anderes. Und in gewisser Hinsicht ist es, was jetzt diesen Aktivismus betrifft, auch so ein bisschen ähnlich. So, ne? Auf einmal so diese Angst vor Anonymous, so, oh Gott, wenn jetzt irgendwie die Kiddies jetzt weiterhin nur Sitzblockaden digitale machen, ja, und versuchen irgendwie alles niederzureißen, was ihnen jetzt gerade mal nicht in Kram passt, hat man ja auch das Problem, dass das eben so eine Gegenbewegung schnell erzeugt, nicht wahr? Das gibt ja dann auch gleich diese Abwehrreaktionen. Das sind ja dann alles Terroristen und dann muss man die auch entsprechend alle behandeln, nicht wahr? Und dann werden da so einzelne rausgeprägt und abgestraft, um mal ein Exempel zu setzen, etc. Ich glaube, in Holland ist sowas ja passiert mit
anderen. Und in UK, glaube ich.
Also in verschiedenen Fällen. Dass das natürlich am Ende nicht viel Auswirkungen haben wird, ist uns, glaube ich, trefflich bewusst. Aber ich glaube, was so ein bisschen fehlt, sind so Design-Patterns.
Mhm.
Ja, so wo sich Erfahrung so ein bisschen abstrakt widerspiegelt, wie baue ich das auf, was du auch schon teilweise so gesagt hast, nicht also allein dieser Aspekt psychologische Betreuung, ja, so und Reflexion der Arbeit.
Ja, also ich glaube ja, dass wir, dass es die Gruppen, die es gibt, es hervorragend geschafft haben, Menschen abzuschrecken. Also ich habe jetzt nach Jahren irgendwie das erste Mal kein Problem, mich in einen Chaos Computer Club Treffen zu bewegen. Das erste Mal fühle ich mich nicht dumm angeguckt.
Weil?
Mittlerweile kennen mich halt teilweise die Leute einfach auch aus Funk und Fernsehen und von Märchenkassetten.
Hey, du bist doch der aus dem Fernsehen.
Genau, du bist doch der aus dem Podcast da, du bist doch der aus dem Chaosradio. Ja, da ist eine gewisse Credibility jetzt da, jetzt funktioniert das. Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal in einem Erfa auftauchte, im Rhein-Main-Gebiet, das waren so die awkwardest 10 minutes of my life, bis ich wieder gegangen bin einfach.
Mhm.
Also die Gruppen, die es momentan gibt, sind nicht offen. Also sie weigern, sie wollen auch gar nicht offen sein. Der Anspruch ist gar nicht da. Aber ja, sie lernen gerade alle bei Anonymous. Wie mache ich das? Wie mache ich das mit den Gruppen? Wir haben bei Telecomics einen anderen Weg gehabt. Vielleicht auch, weil es einen anderen Ursprung hatte. Aber im Endeffekt, die Gruppen, die es gibt, also auch die ganzen Arbeitskreise, AK-Vorrat, AK-Zensur, das sind keine offen strukturierten Gruppen. Die laden dich nicht ein, mitzuarbeiten. Sie laden dich ein, dich tot zu diskutieren und nicht zum zu arbeiten oder irgendwie zu gestalten. CCC ist für mich, finde ich, auch eine sehr geschlossene Gruppe. Wenn man nicht schon irgendwie ganz viel kann, ist man irgendwie, kann man nicht dazu. Was ich sehr schade finde, weil es gibt großartige Airfars da draußen. Gut, dann die ganzen großen Gruppen wie IFF und ETRI, und das sind ja eh geschlossene Gruppen im Endeffekt, schon vom Design her geschlossen, weil es ja Gruppen von Gruppen sind.
Mhm.
Ja, wo sollen sie denn hin? Da ist nicht viel. Und bei Telecomics haben wir nicht die Ressourcen, Leute zu integrieren. Das können wir gar nicht leisten. Aber wenn wir das alle integrieren könnten, die sich angeboten haben, hätten wir jetzt irgendwie 1000 Leute.
Ja, klar.
Ist natürlich nicht. Ja, und da ist natürlich dann auch keiner, der irgendwie den Leuten irgendwie, oder der den Jungen, der dem Nachwuchs sagt, hey, das kann man so machen, vielleicht aber auch, ist da noch ein anderer Weg, aber wir können es ja mal zusammensetzen und einfach mal durchexerzieren, mal gucken, was bei rauskommt. Ja, wir ermuntern ganz viele junge Leute, sich mit Technik zu beschäftigen, aber wir ermuntern sie nicht, mit dieser Technik, die sie erlernt haben, ihre Umwelt zu gestalten, im Sinne von das Netz gestalten. Wir ermuntern sie dazu, irgendwie Quadrocopter zu bauen, was geil ist. Aber wir ermuntern sie nicht dazu, für das Netz, in dem, das wir alle lieben, mit die Verantwortung zu übernehmen. Und eben halt einfach dann die Dinge tun, die wir für richtig halten. Das passiert nicht.
Man muss die Kinder von der Datenstraße holen.
Ja, Kinder von der Datenstraße holen, genau. Aber das ist also mein Eindruck, den ich jetzt auch in den letzten Jahren verfestigt hat bei mir. Mhm. Also es ist unglaublich schwer, in die bestehenden Gruppierungen reinzugeraten.
Aber ich denke, das ist auch einfach auch, glaube ich, erstmal so ein Teil einer also bisher war es halt immer sehr überschaubar. Ne?
Ja.
Und das ist jetzt eine neue Situation, dass es einfach für viel mehr Leute eine Selbstverständlichkeit ist. Ich meine, ich denke auch mit der Piratenpartei hat sich etwas Ähnliches abgezeichnet, ja, wo einfach auch viele Leute auf einmal unterm Tisch vorgekrochen gekommen sind, die gesagt haben, ja, okay, es gibt da mal wieder einen neuen Player und da kann man dann halt einfach so Mitglied werden und man ist halt dabei. So. Und
mhm.
Vielleicht ist das ja was für mich. Und da denke ich mal, drückt sich schon aus, dass wir es jetzt mit einer, nicht wahrscheinlich mal, nicht mal nur mit einer, sondern vielleicht sogar schon zwei Generationen oder drei von Leuten zu tun haben, die dieses Thema jetzt einfach auch für sich neu entdecken. Also gar nicht mal immer nur so die Jungen, ja, sondern vielleicht auch schon so die 30-Jährigen, die jetzt so durch ihre Ausbildung durchmarschiert sind und die jetzt auf einmal sehen, so, oh holla, ja, jetzt komme ich so langsam in dieses Alter, wo man eigentlich auch anfängt, in dieser Gesellschaft was zu bewirken und nicht nur so ein Zaungast zu sein und jetzt darf ich auch mal wählen und so und jetzt muss ich aber hier erstmal durch den Ausbildungsacker und ich bin jetzt erstmal gar nichts wert, so, aber dann irgendwann hast du dann eben deine Ausbildung, hast du dann irgendwie deinen Beruf angetreten, bist du vielleicht auch sowieso schon politisch tätig oder merkst auch einfach grundsätzlich, dass wenn du 30 wirst, so dass die Leute anfangen, dich auf einmal einfach so ernst zu nehmen.
Das ist unglaublich.
Ne? Einfach so, weil man 30 ist. So, ne? Weil man dann irgendwie alle davon ausgehen, so okay, alles klar, jetzt hast du irgendwie so deine Twen-Phase ja hinter dir. Jetzt glauben wir dir auch gleich mal, was du sagst.
Deswegen hast du einfach mir die Haare blau zu färben, als ich 30 wurde. Weil,
hast du angefangen?
Ja.
Du willst Kind bleiben.
In gewisser Weise ja, ne? Ja, das gehört auch damit rein, aber ich genau dieses mit 30 nimmt man mich plötzlich ernst und mit 30 und einem Anzug nimmt man mich übrigens richtig ernst.
Ja, ja. Das ist erstaunlich.
Und
40, da geht's erst richtig los.
Und ja, das fand ich immer irgendwie doof, dieses Konzept.
Naja, na gut, das an der Stelle gut, aber das passiert so und
genau.
Und ich denke, das ist jetzt ist einfach so eine Phase, wo sich einfach so eine Generation von potenziellen Aktivisten, ob sie es alle werden, will ich gar nicht sagen, ja, da einfach neu finden muss und sich einfach neue Gruppen und Strukturen zwangsläufig herausbilden.
Ja,
und
das
natürlich auch gegen die etablierten Alten ein bisschen anstinken müssen, um sich einfach auch ihr Gehör zu verschaffen.
Genau. Und ich finde es ja auch spannend, zusätzlich nur, dass sich gerade viele neue Gruppen bilden. Es gibt eine Art neues Phantom da draußen. Also ich erlebe das immer wieder, wie Menschen Jacob Applebaum anhimmeln, der ja auch irgendwie ein Rockstar unter den Aktivisten ist.
Ja.
Und wir brauchen eh mehr viel Rockstars unter den Aktivisten, die einfach irgendwie smart wirken, eloquent reden können, also schon mal nicht ich, und irgendwie halt was, also nicht nur was zu sagen haben, sondern auch was darstellen.
Ja.
Was man auch irgendwie gerne sehen mag, das Bild, das man da, das da erscheint. Mhm. Plötzlich werden halt
Role Models.
Ja, Role Models, genau. Und halt irgendwie auch ja, Rockstars, wie gesagt, das brauchen wir, glaube ich, schon in der Aktivisten-Szene ein bisschen mehr. Einfach weil, einfach zu zeigen, so, hey, wir sind coole Säue, weil wir sind coole Säue. Und wir vergessen es uns ganz regelmäßig oft selbst zu sagen.
Mhm. Das stimmt.
Und ich meine, schon war Holland war eine coole Sau. Ja, das hat da irgendwie angefangen mit den coolen Säuen. Und dann gab es immer wieder, alle paar Jahre, irgendwie jemand, der echt eigentlich so ein Star hätte sein können.
Ja.
Also auch außerhalb dieser Nerd-Szene.
Na, die einfach die Gabe haben, dann auch einfach so die Öffentlichkeit auf sich einprasseln zu lassen. Man muss auch, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt dann auch einfach lernen, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Ich meine, das ist auch etwas, was in gewisser Hinsicht, gerade wenn man so im CCC groß geworden ist, da ist es eben auch so ein Teil der Kultur, dieses Spiel mit der Öffentlichkeit auch zu lernen. Ja, und wenn es nur irgendwie mit der Presse reden ist, aber auch generell Veranstaltungen machen, das ist schon dieser Urknall mit diesem BTX-Hack und wie das in die Medien getragen wurde. Das hat dann einfach schon eine ganze Menge dazu beigetragen, wie so das Selbstverständnis ist. Und dass eben auch das Hacken als solches ja, was ja irgendwie im Kern immer das Beeinflussen der Gesellschaft zum Ziel hatte, ja, dass das eben auch selbst eine eigene Hackdisziplin ist. Dass das genauso, wie man mit Systemen klarkommt, wie man Programme schreibt, wie man Büchsen aufmacht, wie man irgendwie an Protokolle von Firmwares anderer Länder herankommt, dass eigentlich auch dieses Social Engineering und dieses nach außen abstrahlen einfach genauso dazugehört und einfach so ein Werkzeug ist, dem man sich annehmen muss und wo es dann auch ja, eigentlich blöd ist, wenn man dann selber immer sagt, naja, ach nee, hier irgendwie zu vielen Leuten reden und so. Schwierig.
Ich stimme dir vollkommen zu. Man wird aber auch, wenn man irgendwie plötzlich auserkoren ist, in einer Gruppe mit den Medien zu sprechen, es nervt schon irgendwann. Was aber auch einfach daran liegt, dass man selten was Neues erzählt. Das ist jetzt heute eins der wenigen Male, wo ich wieder was Neues erzählen kann, was mich sehr freut. Und ich, wir haben es auch geschafft, im Netz in den letzten Jahren eine Abneigung gegen Medien zu produzieren. Die Totholzmedien, die schreiben eh nur alles falsch auf, die zitieren die nicht richtig. Ja, natürlich zitieren sie mich nicht richtig, weil sie müssen auch verkaufen. Ja, wenn die Geschichte spannend ist, zitieren sie mich richtig. Also wenn die Geschichte, die ich erzähle, gut ist und sie gut erzählt ist, wird sie auch richtig wiedergegeben. Und das ist, und das funktioniert.
Mhm.
Also ich habe jetzt noch nichts grob fahrlässig Falsches an Zitaten von mir gefunden. Wahrscheinlich ist die Geschichte spannend genug, um sie so zu erzählen.
Oder spannend genug erzählt.
Oder auch spannend genug erzählt.
Ja.
Und ja, das ist halt, aber ich gucke auch meine Gegenüber, wenn ich mit ihnen rede, an. Ich habe andere Nerds gesehen, wenn sie in der Presse gesprochen haben. Das war halt die bebende Unsicherheit. Das ist halt auch das, was ich auch nach wie vor glaube, ist, dass wir in unseren Nerdkreisen viel mehr Sozialkompetenzen vermitteln müssen irgendwie. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich tun müssen als Community, als Szene, weil sonst werden diese Menschen irgendwie gerade diese Sachen nicht machen können, irgendwie geil eine Geschichte erzählen, was sie gerade gerissen haben. Und irgendwie halt den Fame wirklich dann nicht nur aus den Kreisen abzukriegen, sondern auch nach außen zu zeigen, wir sind ganz normale Leute und wir machen halt Technologie und wir können das halt, wir haben Spaß und dafür machen wir halt auch richtig geile Sachen. Und das kannst du übrigens auch, weil das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen den Leuten sagen, das kannst du auch. Du musst halt dafür was lernen, aber hey, das ist geil. Und das kannst du auch erzählen, hab ich schon lange nicht mehr gehört, bei Nerds, gegenüber Nicht-Nerds. Und auch das neugierig machen auf die Dinge, die wir tun, ist in den letzten Jahren mit eines Erachtens völlig auf der Strecke geblieben. Wir haben Kongress, kommt immer wieder kurz in den Zeitungen, was für geile Sachen da passieren. Aber auch immer so ein bisschen Distanz dabei. Wir haben im Camp das Gleiche. Es war schon cool, was wir gemacht haben auf dem Camp, aber es sind ja doch die Nerds und Geeks, also auch diese Tanz dahinter. Und die möchte ich, also das würde ich mir wünschen, dass sie eingebrochen ist. Dass eben diese Tanz nicht mehr da ist, auch von den Medien und von den Leuten nicht mehr. Weil dieses Medienbild prägt auch unser Bild bei den normalen Leuten da draußen, die halt nicht die Aktivisten, nicht die Nerds und nicht die Hacker. Und das ist halt immer so, dann gibt es auch wieder um andererseits Leute, die wollen das ja genauso. Die wollen ja dieses Erhaben vom Rest. Und das fand ich sehr spannend. Das ist letztes Jahr Kongress-Motto war We Come in Peace, fand ich sehr großartig. Ja, wir sind die Aliens, die in Frieden kommen. Mhm. Und dieses Jahr Behind Enemy Lines. Fand ich ziemlich heftig. Das ist schon so ein bisschen, ihr seid der Feind. Also das ist erstmal nur, wenn man nur das Motto so liest, ja, das ist so das, die erste
Weiß
Assoziation.
Okay.
Das ist die
ich
erste.
Ich bin ein großer Freund des Mottos, bin sehr, sehr zufrieden mit dem Motto. Weil es ist eigentlich in bester CCC-Kultur doppeldeutig zu sehen. Ich meine, das kann man so sehen, ja. Es ist aber tatsächlich eben auch eine Zustandsbeschreibung und du bist Teil davon, weißt du?
Ja.
Weil du bist behind enemy lines gewesen, ja. Und das ist auch das, was es ausmacht. Das ist einfach auch eine Feststellung der Realität. Das ist da einfach das, was gerade passiert. Man befindet sich einfach auf einmal abgeworfen mit dem digitalen Fallschirm, ja, auf
Im,
einmal auf,
im feines
auf,
Land,
auf,
ja, ja.
Im feines Land, im feindlichen Territorium, und das ist mit WikiLeaks und mit vielen anderen Sachen, mit Trojanern etc. einfach das Thema, und ich denke, das ist einfach das Thema, was dort aufgegriffen werden wird. Das ist nicht unbedingt jetzt die eigentliche Botschaft,
ja,
dass man da sein
ich,
sollte.
Ich denke auch, dass das aufgegriffen wird auf dem Kongress, aber das, wenn ich jetzt so als Nicht-Nerd und der gerade nicht ob der ganzen Dinge weiß, das Motto lese, ist die erste Implikation, die sehen mich als Feind an. Das ist so was.
Wirklich? Also, ja. Na okay, das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber ich denke, das wird sich dann auch
ja,
erklären.
Aber
da gab es
also
noch ganz andere Mottos, die man hätte falsch verstehen können. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut umrissen. Es ist auf jeden Fall was in Bewegung. Telecomix hat auch gezeigt, es bedarf eigentlich nicht viel mehr als einer halbwegs ausgeprägten Kompetenz gepaart mit einem Willen, auch wirklich was zu verändern. Es gibt genug Möglichkeiten, was zu machen. Man muss sich jetzt nicht unbedingt in irgendetwas Etabliertes einklinken, aber es ist vielleicht eben auch so ein bisschen der Bedarf sichtbar geworden, dass man eben mal schauen muss, was hat man eigentlich bisher so gelernt aus dem Aktivismus? Was sind so die goldenen Regeln? Was sind so die Erfahrungswerte, die getauscht werden müssen? Ja, vielleicht schreibt ja mal jemand solche Design-Patterns auf, wäre mal ganz interessant, um einfach da auch noch mehr Gerüst entstehen zu lassen und auch vielleicht andere Spielarten des Widerstands und der proaktiven Netzkultur da gebären zu lassen, die wir jetzt eben so noch nicht sehen können. Weil es nicht unbedingt immer alles nur dieses Schlechtfinden und Niedermachen und dagegen sein und das irgendwie zu zementieren. Es bedarf halt auch so einer kreativen Komponente, die halt versucht eben auch mitzugestalten. Weil ich denke, über kurz oder lang, das sieht man jetzt auch in Deutschland, ob die Piratenpartei jetzt da schon die Instanz ist, das sei mal dahingestellt, aber ein Teil der Gesellschaft hat einfach jetzt auch erkannt, okay, wir leben jetzt im Informationszeitalter und es stellen sich neue Fragen und wer soll bitte schön die Antworten liefern, wenn nicht die Leute, die damit groß geworden sind.
Mhm.
Und ich denke, dass es eben auch, dass wir schon vielleicht noch nicht darüber hinaus sind, aber wir sind zumindest an diesem Punkt angekommen, wo auf der vermeintlichen Gegenseite eigentlich nur noch große Fragezeichen sind, die einfach auch mal mit Antworten beliefert werden wollen. Dass es durchaus auch vielleicht eine Bereitschaft gibt, da was zu gestalten, wenn sie denn, und auch an der Stelle fehlt eben auch wieder diese Orientierung, da eben auch entsprechende Partner haben, mit denen man irgendwas machen kann und die jetzt eben nicht nur anfangen, irgendwie die Bundestagsserver runterzufahren oder sowas, weil sie mal wieder mit irgendeinem Gesetz nicht so glücklich geworden sind. Das steht ja alles zu befürchten. Ne?
Ja.
Ja, Stefan.
Ja, Tim.
Ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut hier durchgeweigt,
ja.
Das Thema. War mal echt eine schöne philosophische Debatte. Und vor allem auch ein schöner Einblick in die Arbeit von Telecomix. Interessantes Projekt, was eine Menge Welle gemacht hat und noch dabei ist, Welle zu machen. Zu diesem Zeitpunkt ist überhaupt noch nicht absehbar, wie das in Syrien weitergeht. Das ist auch
oder sonst wo auf der Welt.
Oder Bahrain oder eben sonst wo auf der Welt. Ich denke, es gibt noch so einige andere Kandidaten auch in Europa, die durchaus demnächst mal einen ähnlichen Bedarf haben könnten. Und vielleicht ist es das ja auch, was am Ende das kleine das nicht wahr, der kleine Schmetterlingsflügelschlag ist, der dann die Kacke zum Überlaufen bringen lässt. So. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Für die Ausführungen hier bei CAE und vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht's bald weiter. Ich sag tschüss und bis bald.